Unklassisch, der Podcast für Latein und Antike im 21. Jahrhundert. Mit Patrick und Jana.
Herzlich willkommen zurück oder vielleicht auch neu bei Unklassisch. Wenn ihr neu dabei seid, ist das diese Folge jetzt vielleicht nicht der allerbeste Einstieg, muss man vorneweg sagen, weil wir heute tatsächlich einen kleinen Rückblick machen, wie ja auch schon angekündigt. Mit wir meine ich natürlich wie immer auch Patrick.
Ja, hallo.
Und heute schauen wir nochmal zurück auf die Aeneis, zu der wir ja sehr viele Folgen gemacht haben dieses Jahr.
Genau, ist vielleicht auch für alle, die den 36, 38 Stunden Aeneis-Besprechung nicht ganz gefolgt haben oder aus Zeitgründen nicht folgen konnten, ist das vielleicht auch irgendwie eine ganz gute Gelegenheit, dann trotzdem ein bisschen einen Einblick in das zu bekommen, was wir an Erkenntnissen gewonnen haben und Gedanken mitgenommen haben aus diesem Jahr zur Aeneis. Genau, freue mich drauf, das nachzubesprechen.
Genau, und also was erwartet euch jetzt konkret in dieser Folge? Wir werden, also ihr seht es wie immer auch in den Kapitelmarken, das heißt, wenn euch jetzt irgendein Teil davon so gar nicht interessiert, dann könnt ihr den auch natürlich wie immer sehr einfach skippen. Mhm. Wir haben uns gedacht, wir geben erstmal einen kleinen Blick hinter die Kulissen, wie das Ganze zustande gekommen ist, wie wir das so gemacht haben und wie wir das so fanden. Dann wollen wir natürlich nochmal auf so zentrale Themen, die sich jetzt durch die ganzen Folgen durchgezogen haben, zurückblicken. Und natürlich auch nochmal ein persönliches Fazit ziehen. So, was haben wir jetzt mitgenommen aus diesem Deep Dive? Sehen wir jetzt die Aeneis ganz anders? Und am Ende, das haben wir ja auch schon angeteasert, gibt es dann eine Ankündigung, wie es nächstes Jahr mit dem Deep Dive weitergeht. Da müsst ihr aber bis zum Ende dranbleiben. Oder zum Ende skippen. Aber wir hoffen natürlich, ihr hört die Folge.
So ist es, genau. Und wir hoffen auch, dass, wenn euch das gefällt, was ihr hört, dass ihr den Podcast abonniert, bewertet, rezensiert oder weiterempfehlt.
Dann nochmal ein Blick, ein ganzes Stück zurück tatsächlich, hinter die Kulissen. Weil wir haben jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge auch noch mal überlegt, so wann hatten wir eigentlich diese Idee mit, okay, wir machen diesen Deep Dive und fokussieren uns auf die Aeneis. Mhm. Und tatsächlich muss man ja sagen, diese Idee, sich länger mit der Aeneis zu beschäftigen, existiert schon länger, als es diesen Podcast überhaupt gibt, ne?
Ja, also bis zu einem gewissen Grad war das vielleicht einer der Ursprungsgedanken, oder? Also das wir uns darüber unterhalten haben, dass man sowieso die ganze lateinische Literatur, aber irgendwie dann angefangen mit Vergil, weil es ist so eins der großen Zentren, um die das alles kreist, dass man da nochmal genauer draufschauen sollte. Mhm. Und dass da einfach viel zu finden ist und viel zu zeigen ist, was oft aus verschiedenen Gründen runterfallen muss.
Ja, und ich erinnere mich auch noch an das Gespräch, wo wir das hatten und wo wir auch irgendwie so uns verquatscht hatten über unsere Meinungen zu Aeneis. Da erinnere ich mich noch relativ gut dran. Und das war auf jeden Fall, bevor wir konkret die Idee hatten, lass uns doch mal einfach mal einen Podcast zusammen machen. wo wir auch so, okay, was halten wir von der Aeneis? Was ist so unser Blick auf das Ende und so weiter und so fort? Und ja, das hat natürlich auch alles Einzug in die Folgen dann gefunden. Mhm. Und warum jetzt ausgerechnet Vergil? Also du hast es schon gesagt, das ist natürlich der klassischste Lateinklassiker überhaupt so. Also wenn man irgendwo anfängt mit sowas, dann ist das schon naheliegend. Mhm. Aber dazu muss man ja auch sagen, wir sind auch einfach beide riesige Vergil-Fans. Ne? Also das lässt sich jetzt auch nicht leugnen.
Ja, genau. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht mehr, ob wir da jetzt in der Einführungsfolge zum Deep Dive auch schon darüber gesprochen haben. Wahrscheinlich schon in irgendeiner Form. Aber ja, wir haben da festgestellt, dass wir eine sehr enge philologische Beziehung zu Vergil haben und insbesondere zur Aeneis, also in meinem Fall zumindest insbesondere zur Aeneis. Und ja, was gibt es für einen besseren Grund, um über einen Text zu sprechen, als dass man ihn mag?
Ja, überraschenderweise. Ja, und wir haben ja auch schon auch vor dem Podcast uns zusammen dann noch mit ein paar Studierenden damals noch an der Uni sowieso auch mit Vergil beschäftigt, damals noch mit den Georgikern. Mhm. Da hast du ja mal einen Lesekreis zu organisiert, zu dem ich mich dann einfach dreist selbst eingeladen habe. Das weiß ich auch noch, genau.
Aber das war glaube ich, schon prägend, oder? Also ich meine, dass wir da diesen Lesekreis hatten und dann einfach mal in Ruhe und ohne den Druck eines Lehrplans und mit einem, ja, ich glaube, tiefen persönlichen Interesse aller Personen, die teilgenommen haben, an dem Text da draufzuschauen mit unterschiedlichsten Backgrounds und unterschiedlichen Perspektiven. Und wir haben da echt Dinge rausgeholt. Das hat mich extrem beeindruckt damals. Und dann, wenn man das irgendwie erlebt hat, dann denkt man sich natürlich, ja, also das zahlt sich schon aus, das auch bei anderen Texten zu machen und dann eben insbesondere auch bei der Aeneis zu machen. Ja.
Ja. Genau, also falls ihr euch mal gewundert habt, warum wir so besessen von den Georgica sind, die wir ja mindestens einmal pro Folge, glaube ich, erwähnt haben in der Aeneas Deep Dive Besprechung. Deswegen, weil wir diesen Lesekreis mal gemacht haben.
Genau.
So kam es sozusagen zu diesem Deep Dive, die Hintergrundgeschichte.
Genau, und was wir, glaube ich, auch nochmal aufgreifen müssen, ist, also wir machen einen Podcast namens Unklassisch, wir haben ja die Zielsetzung, Dinge anders zu machen, Texte zugänglich zu machen oder zugänglicher zu machen, als man sie normalerweise wahrnimmt, darin Dinge aufzuzeigen, die oft unsichtbar bleiben. Und es ist also irgendwie ein logischer Punkt, bei Vergil anzufangen, habe ich ja schon gesagt. Aber es war uns natürlich auch ein Anliegen, damit dann auch aufzuzeigen, dass nur weil man anders auf die Texte schaut, das dann nicht unbedingt heißt, dass sie deswegen weniger gut werden, ne? Sondern eher im Gegenteil, dass wir zeigen wollten, warum die Aeneis ihren Platz in der lateinischen Literatur, aber natürlich auch der gesamten Literatur verdient.
Mhm.
Und dass dann natürlich manchmal manche Dinge überbetont werden und man das kritisch sehen muss, ist die eine Sache, aber dass das ein unglaublich toller Text ist, ist die ganz andere Sache.
Eine Sache, über die wir auch noch mal kurz reden wollten, ist diese Titelfindung, die wir hatten, weil jede Folge hatte ja, jedes Buch hatte auch so einen eigenen Titel.
Mhm.
Und davon bin ich eigentlich an und für sich so überhaupt gar kein Fan oder war ich kein Fan, aber jetzt bin ich, glaube ich, schon und natürlich ist Emily Wilson schuld.
Ja, absolut. Also das war ja ein großes Thema in unseren zwei Folgen zur Neuübersetzung der Ilias von Emily Wilson. Und da hat uns das ja schon sehr beeindruckt, wie ihr das gelungen ist, einfach diese passenden Überschriften für die einzelnen Gesänge der Ilias zu finden, die dann noch dazu beitragen, dass man da ganz neu draufschauen kann, was ja schon irgendwie beeindruckend ist. Also ich finde es auch immer schwierig mit Titeln. Ich finde schon, dass Titel zu finden, gute Titel zu finden, kann, also wie gesagt, dass dafür ist Wilson dann der Beweis, das durch einen Text total bereichern. Ich weiß jetzt nicht, ob wir quasi die gleiche Meisterschaft darin gefunden haben. Wahrscheinlich nicht.
Das würde ich mir nicht anmaßen.
Aber es war, glaube ich, schon eine ganz gute Strategie, das so zu machen, einfach zu versuchen, den thematischen Fokus eines Buches zu identifizieren. Mhm. Also, dass man damit natürlich notwendigerweise Dinge ausblendet, ist ja klar. Das tut ein Titel ja notwendigerweise immer, weil sie die maximale Verkürzung sind von dem, was sie überschreiben. Aber ich glaube, es war trotzdem spannend, das so zu machen, weil man sich dann irgendwie die Frage stellen kann, eben warum sind bestimmte Dinge titelwürdig? Und dann werden auch, glaube ich, ganz neue Sachen sichtbar. Und ja, wir haben uns ja eh die Zeit genommen, jedes Buch ausführlich zu besprechen. Insofern ist das, glaube ich, eine zulässige vorläufige Verkürzung. Genau.
Oh ja. Ja, wir haben die Titelfolgen ja eigentlich immer erst festgelegt, nachdem die Folge dann im Kasten war.
Mhm.
Und manche drängen sich natürlich total auf, weil so das Buch 6 die Unterwelt ist. Ja, was denn sonst? Und wenn so das Thema so sehr klar benennbar ist, dann spricht es vielleicht auch für ein eher populäres Buch, weil man das eben so auch gleich so assoziiert und so weiter.
Mhm.
Und wir haben ja auch ein paar Bücher, wo einfach die Protagonistin der Titel ist. Also Buch 4 ist natürlich Dido, ne? Und das haben wir dann auch so ein bisschen natürlich durchgezogen, dass 10 ist Mitzentius, Buch 11 ist Camilla, um eben den Fokus auch auf diese Figuren zu legen, ne?
Ja, genau. Wobei das halt auch irgendwie spannend ist, finde ich, weil natürlich ist die Präsenz von Mitzentius in Buch 10 ist nicht die gleiche wie die von Dido in Buch 4 zum Beispiel oder so. Und Camilla natürlich genauso, haben wir auch viel drüber gesprochen. Aber trotzdem haben die so eine Art, die bilden so eine Art Gravitationszentrum von diesen Büchern. Darum kreisen irgendwie diese Themen, da fließen irgendwie viele Themen zusammen. Und es ist halt interessant, finde ich, der Gedanke, dass vielleicht die Bücher, wo sich der Titel aufdrängt, dann eben auch die populäreren Bücher sind. Also du hast Buch 6 schon genannt und Buch 2 wäre ja auch so eins. Ne? Also der Fall Trojas, das war klar, dass das so heißen wird. Das war schon klar, bevor wir angefangen haben, darüber nachzudenken, dass
es
so
heißen wird. Die Frage stellt sich gar nicht. Ja.
Und das sind halt dann einfach Bücher, die lassen sich auch einfach leichter einordnen, die lassen sich leichter kategorisieren. Und bei den Büchern, wo die Titelfindung schwierig ist, merkt man dann schon so, okay, die sind irgendwie, da ist diese Einheit schwerer zu fassen, diese thematische Einheit.
Ja, ich glaube, das ist auch symptomatisch dafür zu sehen, denn so unser schwierigster Titel war Buch 7, ne?
Mhm.
Also das haben wir am Ende genannt, Ein Krieg beginnt. Das ist ja der Einstieg in die zweite Hälfte, wo sie in Latium ankommen und dann eben da gleich mal Krieg ausbricht, wie vorhergesagt. Und da haben wir echt hin und her überlegt. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das war der 5., 6. Ansatz mindestens.
Fall.
Also es hatte irgendwie, Krieg spielte schon irgendwie eine Rolle, aber irgendwie waren wir da mit nichts so wirklich zufrieden. Und das war dann irgendwie so am Ende die am wenigsten schlechte Lösung von denen, die wir hatten. Aber das spricht auch total einiges darüber aus, dass halt Buch 7 so ein sehr schwer zu fassendes Buch ist, weil es eben dieser Übergang ist. Und da haben wir auch in der Folge dann darüber geredet, so, okay, wir sind jetzt in der Ilias-Hälfte angekommen und so. Was passiert aber eigentlich in Buch 7? Ne? Das ist ja auch so ein Buch, was immer so komplett hinten runterkippt. Und ja, das ist relativ schwer zu greifen. Gut, das hatten wir bei Buch 11 auch, ne? Und das wird dann aber ja gegen Ende eben von Camilla dominiert. Und deswegen heißt die Folge auch Camilla. Ja. Aber Buch 7 hat so, außer halt, dass dieser Krieg losgeht, nicht wirklich viel, was greifbar ist.
Ja, das hat auch fast ein bisschen dieses Moment von Desorientierung nach diesem Höhepunkt des 6. Buches.
Ja.
Wo man wirklich so gar nicht weiß, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll. Und insofern dann auch sehr passend, dass wir da so lang hin und her überlegt haben.
Ja, genau. Also mein persönlicher Favorit, das war auch, glaube ich, so ziemlich der einzige, der mal meine Idee war. Ist sonst nicht so meine Stärke, diese Titel. Aber Buch 5 fand ich ganz gut, Tod und Spiele. Mhm. Das ist jetzt natürlich nicht super innovativ, aber ich fand das einfach schön griffig und passend für Buch 5. Da war
auf jeden
ich ein bisschen
Fall.
Stolz drauf.
Nein, das fand ich auch sehr gut. Ich glaube, wir haben es wirklich bei den meisten Sachen ganz gut gemacht. Ich finde auch, dass die Lösung für das erste Buch irgendwie ganz schön war, die Flucht nach Karthago, also diesen, um das irgendwie abzubilden, dass, das Thema der Flucht ist dort wichtig und nach Karthago, dass ausgerechnet Karthago die erste Station auf der Reise des römischen Gründervaters ist, ist natürlich schon wichtig und signifikant. Ich mag auch einfach sehr gerne alle Bücher, wo wir uns entschieden haben, Charakternamen zu vergeben. Habe ja schon gesagt, dass das, also für Dido ist es einfach, das drängt sich auch irgendwie auf.
Ja.
Aber ich fand es dann auch eine gute Entscheidung, eben nicht zu sagen, irgendwie die Dido-Tragödie oder Didos, weiß ich jetzt
Fall.
Nicht. Fall. Didos Beziehung mit Aeneas und Tod oder keine Ahnung was. Sondern einfach nur Dido, fand ich eine gute Entscheidung von uns. Also muss man ja auch mal sagen, man darf ja stolz sein auf Entscheidungen, finde ich. Und bei Mezentius und Camilla finde ich es einfach eine interessante Sache zu sagen, man rückt einfach diese Charaktere als Charaktere so in den Vordergrund, weil das sind natürlich Nebenfiguren, aber das, man könnte irgendwie argumentieren, dass nichts für DNA so wichtig ist wie ihre Nebenfiguren.
Das ist sehr wichtig, ja.
Kommen wir dann halt auch noch drauf. Und ja, insgesamt, die Titel bilden, glaube ich, auch einfach sehr gut ab, was die thematische Vielfalt dieses Werkes irgendwie ausmacht, die dann trotzdem in einem Buch versammelt ist. Genau.
Ja. Das ist also nochmal unser kleiner Exkurs, falls sich mal jemand gefragt hat, wieso es diese Titel gibt und wie wir die festlegen. Genau, eine Sache, die wir auch noch erwähnen wollten, das ist eher eine Fußnote, aber doch eine, die wir machen wollen und müssen, nämlich zur Auswahl der Sekundärliteratur. Wir haben ja gesagt, meine ich auch in der Einführung, dass wir natürlich versuchen wollen, so die wesentlichsten Forschungsmeinungen, die heutzutage auch relevant sind, da mit aufzunehmen. Also Line, Further Voices vorneweg, aber nicht nur. Und das haben wir auch entsprechend umgesetzt, weil man muss natürlich eine harte Auswahl treffen, weil zur Sekundärliteratur zu René, das könnte man einen eigenen Deep Dive machen. Das ist, er hat ja ganze Bibliotheken gefüllt, nicht umsonst. Und eine Sache, die wir aber tatsächlich doch, also wenn man sich so diese fertige Bibliografie im Begleitpost zu Buch 12 dann anschaut, die wir doch festhalten müssen, ist halt, dass es fast nur Männer sind. Mhm. Und das ist natürlich auch naheliegend, wenn man sich sagt, okay, die wichtigsten Sekundärliteratursachen der Forschung der letzten 100 Jahre muss man ja mit berücksichtigen, weil wir AltphilologInnen sind und dann man immer noch ein bisschen zurückgehen muss. Und das sind dann halt leider fast alle Männer, die da geforscht haben und publiziert wurden und rezipiert wurden. Also wir haben auch ein paar Frauen drauf, aber definitiv zu wenig. Und ja, da bleibt noch viel zu tun. Also ich meine, man könnte auch mal sagen, okay, wir gucken uns die Aeneis an und lesen Sekundärliteratur von Frauen und nicht-binären Menschen. Das wäre sehr interessant. Aber wir wollten eben diesen Überblick machen, der dann eben auch historisch verankert ist in der Sekundärliteratur, die es halt gibt und die ist eben so, wie sie ist. Modernere Forschung ist da zum Glück vielfältiger, aber wir konnten jetzt nicht jeden einzelnen modernen Ansatz zur Aeneis der letzten 5, 6 Jahre verfolgen, weil dann wären wir nicht fertig.
Ja, absolut, genau. Also das eine Sache, die man da auf jeden Fall natürlich festhalten kann, ist, dass die Frauen in der Bibliografie mehr werden, je später die Werke sind. Das ist natürlich sehr auffällig. Also ab den 90ern sind es dann ein paar mehr und ab den Nullerjahren auch sowieso. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, einfach zu wenige. Das Problem ist natürlich auch einfach eine Kapazitätssache. Also im Sinne von, wir konnten einfach nicht so viel lesen, wie wir gerne gelesen hätten zu diesem Deep Dive. Und deswegen ist dann einiges doch einfach eine Auseinandersetzung mit den sehr stark männlich geprägten, immer noch etablierten Forschungsmeinungen, die den Diskurs über Vergil nach wie vor prägen.
Genau. Ja, auch die Kommentare. Also jeder Kommentar, den ich gelesen habe, war von einem Mann geschrieben. Und so die großen von Brill und Cambridge und so, das sind halt auch von Männern geschrieben aus bekannten Gründen.
Genau.
Ja, das wollten wir also nochmal festhalten. Also das ist uns bewusst, dass das nicht toll ist, liegt aber eben an der Aufgabenstellung, wie wir sie uns gegeben haben. Und wir hoffen, dass wenn wir uns das in, weiß nicht, wenn man sich das in 10, 15 Jahren nochmal anschaut, dann würde mehr Balance herrschen noch. Ist meine Hoffnung.
Ja, meine auch.
So, das dazu. Und dann wollten wir noch mal kurz einen Einblick geben. Ich meine, dass, wenn ihr die Folgen gehört habt, dann wisst ihr auch grundsätzlich, wie wir da jetzt konkret dran gearbeitet haben und wie wir uns das aufgeteilt haben, weil wir das, meine ich, auch hin und wieder mal erwähnt haben. Also wer was liest und wer was macht. Also grundsätzlich die Aufnahmen, also ihr hört ja am Ende so Folgen, die so ungefähr 3 plus Stunden sind. Die Aufnahmen sind so eher 4 plus Stunden.
Ja, ja.
Und wir machen das immer so beim Podcast, dass einer von uns schneidet und die andere Person macht dann die Shownotes. Und ich meine, in der ersten Jahreshälfte habe ich die Deep Dive-Folgen geschnitten und du die regulären und dann haben wir irgendwann getauscht, weil halt die Deep Dive-Folgen immer ein bisschen länger geraten sind und es ja fair bleiben musste mit dem Wert, ja, was geschneidet.
Genau.
Irgendwann in ferner Zukunft können wir mal den Schnitt outsourcen. Das wäre mein Traum. Genau, und dann war es in der Regel ja so, dass ich den Kommentar und Line, Further Voices und Johnson, Darkness Visible gelesen habe als zwei der wesentlichsten Sekundärwerke und du dann die so anfallende Sekundärliteratur zu den einzelnen Büchern, was es da noch herausragend Wichtiges gab, was wir noch ansprechen wollten, dass du dann noch mal ad hoc recherchiert hast. Also ad librum sozusagen.
Ja, genau. Die Basis war natürlich immer die Oxford Readings in Virgil's Aeneid von Harrison. Das war immer so der Ausgangspunkt. Einfach, weil das für viele von euch, die sich mit der Aeneis beschäftigen werden, auch ein Ausgangspunkt sein wird. Und dann habe ich eben, wo da nichts zu finden war oder wo es nicht ausreichend zufriedenstellend war, habe ich dann natürlich noch ein bisschen geschaut, ob es noch was anderes gibt. Das sind dann eben natürlich vor allem dann die Aufsätze, die dann ab den Nullerjahren sind. Die paar, die wir da haben, die habe ich dann eben natürlich selbst recherchiert. Und ich habe mich auch um die Vorbereitung der Begleitposts und die Übersetzungen gekümmert.
Ja.
Die, wie ich nochmal betonen möchte, allesamt nur Arbeitsübersetzungen sind. Das Einzige, was irgendwie einen Grad hat von, da habe ich mich wirklich aktiv darum bemüht, dem Text auch sprachlich gerecht werden zu wollen, ist die Übersetzung des Schlusses der Aeneis. Mhm. Das haben wir in der Folge auch gesagt, dass ich da ein bisschen rhythmisiert habe. Das ist, glaube ich, ganz okay. Bei allem anderen merkt man einfach, und das war auch eine Lehre, die ich daraus gezogen habe. Man spielt ja immer ein bisschen mit dem Gedanken, oder ich weiß nicht, ich glaube, Mane ist ein bisschen hochgestochen. Ich spiele immer wieder ein bisschen mit dem Gedanken, DNA auch zu übersetzen oder generell irgendwie mehr Übersetzungen zu machen. Und das war, ist auch eine Lehre, die ich aus dem Deep Dive gezogen habe, dass Vergil übersetzen ist, also alles übersetzen ist schwierig, aber Vergil ist schon nochmal eine eigene, eigene Kategorie.
Naja, also ich habe jedenfalls harten Respekt davor, dass du das gemacht hast mit dem Übersetzen, weil ich hätte das, das hätte ich so gar nicht machen wollen und wahrscheinlich auch nicht machen können. So, also war ich immer sehr interessiert dran. Ich habe mir auch die Übersetzung dann immer absichtlich nicht vorher angeguckt, damit ich dann quasi, wenn du es dann vorgelesen hast, am Text entlang nochmal gucken konnte. Ja, sehr nice.
Na, mir hat das auch großen Spaß gemacht. Das war aber natürlich auch zweckmäßig in dem Sinn, dass einfach die Mengen an Text, die wir teilweise präsentiert haben, so groß waren, dass es uns ein bisschen zu heiß gewesen wäre, da publizierte Übersetzungen zu zitieren. Ja. Das wäre dann nicht mehr gedeckt gewesen von der Fair-Use-Regelung.
Genau, da ist es dann immer, also das ist auch eine Diskussion, die man, glaube ich, an anderer Stelle nochmal aufmachen könnte mit dem, wenn man jetzt über Texte diskutiert, sowohl inhaltlich, literaturwissenschaftlich, auch sprachlich und man dann seine eigene Übersetzung verwendet, ist das richtig oder sollte man andere, da kann ich noch Geschichten erzählen zu, aber das ist jetzt eine andere Frage. Genau, das war so im Großen und Ganzen die Arbeit, die wir uns gemacht haben. Und ich glaube, wir können schon festhalten, dass wir, als wir das geplant haben und auch gesagt haben, okay, wir machen das dieses Jahr und so und so und so und jedes Buch eine Folge und das und das und das nehmen wir uns alles vor zu lesen. Es war uns schon klar, dass das viel Arbeit wird, aber oh mein Gott, war das viel Arbeit.
Ja.
Muss man auch mal so sagen.
Kann man schon sagen.
Ich hab's, glaube ich, dann doch noch mal ein bisschen unterschätzt, wie viel Zeit ich dieses Jahr mit der Aeneis verbringen werde. Aber ich bereue nichts. Das war wirklich, also es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Ja, na, das kann ich nur genauso auch sagen. Aber ich bin auch ganz dankbar, wenn ich jetzt nicht mehr so viele zumindest Wochenendschichten mit Schneiden einlegen muss, weil sich das einfach neben der Arbeit sonst nicht anders ausgeht. Aber ja.
Ja. Genau, weil das, also ne, das haben wir auch an verschiedenen anderen Punkten schon gesagt. Ne, wir sind nicht mehr an der Uni, unsere beiden Jobs haben nichts mit Latein zu tun und wir machen diesen Podcast in unserer Freizeit nach Feierabend und am Wochenende. Das ist einfach die Sachlage, weil unsere Miete zahlt sich nicht von alleine so, ne? Also es ist, wie es ist. Auch das ist ein Grund, warum dann irgendwann bei der Sekundärliteratur einfach ein Ende erreicht ist, von was man noch lesen kann, weil irgendwann möchte man auch wirklich mal Feierabend haben. So, das ist dann leider so, auch wenn es Spaß macht, die Aeneis, aber irgendwann ist dann doch das Hirn mal am Ende der Konzentration angelangt. Ist dann,
ja, genau.
Muss man
ja,
sich dann eingestehen.
Finis Laborum.
Aber ja. Dann schauen wir jetzt nochmal zurück auf ein paar der Themen, die wir in diesem Deep Dive aufgemacht haben. Und wir haben ja auch in der Folge zu Buch 12 dann schon einige dieser Bögen wieder geschlossen, aber wir wollten jetzt trotzdem nochmal so ein inhaltliches Fazit ziehen zu den Dingen, die wir so besprochen haben. Und das allererste, was man da nennen muss, ist natürlich das Fatum, also das Schicksal. Und die Frage, was ist jetzt das Fatum? Ist es das Gleiche wie der Wille von Jupiter? Und was ist das Fatum überhaupt für Rom und so weiter und so fort? Also ich glaube, zu der Frage mit dem, ist das dasselbe wie der Wille von Jupiter oder nicht, da wäre ja unsere Meinung nach, ist nicht dasselbe. Also auch Jupiter muss sich dann am Ende dem Fatum sozusagen beugen. Er hat nur mehr Einblick als alle anderen. Das ist nicht unumstritten in der Forschung. Also es gibt auch Forschende, die da vertreten, dass es... Also Jupiters Wille ist quasi das Fatum und wie was Jupiter sagt, geschieht dann so. Aber das finden wir ja nicht unbedingt gedeckt.
Ja, ich glaube, ein Ergebnis, das wir da auch hatten, ist, dass diese Unklarheit durchaus auch einfach ein Element des Textes ist. Ja. Also wie bei so vielen Dingen, glaube ich, will diejenige sich darauf auch gar nicht festlegen lassen.
Ja, das ist ja sowieso immer die etwas unbefriedigende, aber halt typische Antwort auf alles bei der Aeneas. Es ist beides richtig.
Genau, genau. Und gerade die, haben wir ja viel drüber gesprochen, gerade die Wissbarkeit des Schicksals und des göttlichen Plans und wer jetzt eigentlich wofür verantwortlich ist und von wem man welche, wie auch immer, gültigen Antworten bekommen kann und so, das ist einfach ein Riesenthema. Nicht nur Buch 3.
Genau, und das Fatum ist dann sozusagen, also das kümmert sich so um das große Ganze, das ist der Rahmen, der vorgegeben wird, aber auch die Götter erfahren ja nicht alles vom Fatum. Also auch Venus muss ja sich dann erkundigen bei Jupiter, was jetzt passiert. Und Jupiter muss ja dann erst diese, im Buch 1 diese Rede halten, mit der ja Imperium Sine Fine kommt noch und so weiter. Und dann haben wir ja auch eine Sache, die wir immer mal wieder festgestellt haben, dass so die Details davon, wie das dann passiert, wie dieser Rahmen sich erfüllt, das ist für das Fatum nicht so entscheidend. Also am Ende passiert es halt, ne? Das Fatum findet einen Weg, hatten wir auch mehrfach, also eine leicht bedrohliche Ansage.
Genau.
Aber wie genau es passiert, das ist dann so festgelegt doch wieder nicht. Das öffnet dann wieder die Bühne für die Frage, ja, aber was gehört denn jetzt wirklich alles zum Fatum?
Ja.
Und was ist einfach nur so ein Byproduct, ne? Also was passiert noch so nebenbei? Also das hatten wir in der 4. Folge zu Dido ganz lange mit dem, ist jetzt Karthago und der Krieg gegen Karthago und der Fluch von Dido, ist das jetzt Teil des Fatums oder nicht? Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen zu. Für uns gehört es eher dazu, aber das kann man auch anders sehen.
Ja, also das, was da ja auch ein großes Thema war in dem Zusammenhang, also Didos Tod ist ja auch einer der wenigen Momente, wo im Text ganz explizit gesagt wird, dass etwas nicht vom Fatum vorgesehen ist.
Ne? Ja, nicht so, genau.
Nicht auf diese Art und Weise. Also, dass Dido irgendwann sterben muss, ist natürlich klar. Aber, aber eben ganz, das wird schon ziemlich deutlich, oder so würde ich das eben lesen, würden wir das lesen, dass der Tod von Dido nicht auf diese Art und Weise vorgesehen war. Und das hat dann natürlich ganz starke Implikationen dafür, wie wir ihren Tod verstehen und was wir dazu für, insbesondere mit Blick auf Aeneas, Meinungen entwickeln.
Ja, genau.
Genau, also das war einer dieser Hinweise dazu. Und dass dann eben die punischen Kriege Teil dieses Fatums sein sollen, ist, glaube ich, schon stark angedeutet in der Aeneas. Also eben mit Juno, die auch schon weiß, dass das passieren wird. Und das ist ja mit ein Grund dafür, warum sie zornig ist und so weiter. Also, dass die Römer Karthago, ihre Lieblingsstadt, zerstören werden. Und wenn man es umdreht, also im Sinne von, die Aeneas spielt ja auch immer mit unserem und dem Wissen des zeitgenössischen Publikums darüber, wie sich die Geschichte tatsächlich entwickelt hat. Und das muss ja dann auch alles Teil des Fatums gewesen sein. Wenn man eben weiß, dass es die Punischen Kriege gibt, dann was für ein historischer Wendepunkt die waren, spricht wahrscheinlich einiges dafür, dass das dazu im Plan dazu gehört. Ne?
Ja, und wenn man sich dann eben wieder anschaut, ne, es gibt diese drei Städte in dem Gedicht, einmal Troja, das geht unter, einmal Karthago, das wird untergehen, ist für Vergils Publikum schon untergegangen und dann gibt es Rom. Ja, interessante Gesellschaft, ne? Und dann kommt man wieder an diesen Punkt, an den wir, glaube ich, auch schon im Kontext von Buch 4 oder so oder wo auch immer angesprochen haben, dass es ja auch diese Meinung gibt, die zum Beispiel Sallust ganz prominent vertritt, dass der Untergang von Karthago, also der Sieg über Karthago, das Verhängnis war für Rom, weil es dann eben keinen externen Feind mehr gab und es dann der Krieg sich nach innen gewandt hat, also der Bürgerkrieg. Weiß nicht, ob Vergil das so unterschreiben würde. Also da könnte man sehr viel zu sagen zu Sallust, müssen wir irgendwann auch mal.
Hoffentlich noch lange oh nicht. Gott,
ja. Und jetzt aber mal dahingestellt, ob das irgendwie, was genau den Bürgerkrieg verschuldet hat. Was ja auf jeden Fall feststeht, ist, dass der Bürgerkrieg im Werk von Vergil eine absolute Konstante ist.
Ja, vielleicht die einzige.
Ja. Das Georgika, ne, das ist da schon Eklogen, spielt es auch eine Rolle. Und in der Aeneas auch. Und wir hatten ja auch, ne, also diese ganzen Sachen, okay, die zweite Hälfte ist die Ilias-Hälfte und wir haben ja lauter Ilias-Folien und wie löst sich das jetzt auf? Und irgendwie löst sich, wie immer bei Vergil, nicht so richtig klar auf. Und am Ende landet das dann halt auch beim Bürgerkrieg, ne? Also das ist ja auch das Gleiche. Es soll ja ein Volk werden, was da gegeneinander kämpft. Das ist ja nicht mal irgendwie subtil, dass das ein Bürgerkrieg ist. Und ich glaube wirklich, also das ist jetzt kein Hot-Take oder so, aber das darf man nicht unterbewerten, die Wichtigkeit, den Einfluss, den der Bürgerkrieg auf Vergil hat, der den ja auch miterlebt hat. Also einen nicht, nein, es gab ja mehrere, aber...
Ja, ich meine, das ist grundsätzlich einfach, kann man mit Blick auf die ganze römische Literatur einfach nicht überbewerten und darf man nicht unterbewerten, wie prägend dieses Bürgerkriegstrauma sein muss. Also es gibt da eigentlich quasi keinen Text, der sich nicht in irgendeiner Art und Weise damit auseinandersetzt. Und ja, ich glaube auch bei Vergil ist das vielleicht am deutlichsten spürbar, also wenn es jetzt um diese Zeit, um die Epoche geht, aber... Genau, also das hängt da natürlich alles drinnen. Und immer diese Skepsis, ob die große Verkündigung und die große Zukunft, die sich da ausgemalt wird, ob die sich wirklich in der Form erfüllen kann. Also, oder ob das eben nur so eine Art von schöner Geschichte ist, die man sich da erzählt.
Ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, genau. Und dann eben dadurch, dass das Fatum nicht in jedem Detail jetzt auf jedes Detail beharrt, das bedeutet nicht nur, dass alles Mögliche interpretationsoffen ist und wir auch die Handlungen von Charakteren nochmal ganz anders beurteilen können, weil, ne, eben, das hatten wir auch beim Ende. Also ist klar, dass Turnus sterben muss, aber war es klar, dass es so passieren muss?
Ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Genau.
Und dann stellt sich aber auch die Frage, okay, inwiefern kann man denn den Lauf des Fatums beeinflussen? Also Juno versucht es ja ständig mit schon einigem Erfolg, wenn man so anschaut, was da alles passiert als Konsequenz. Also sie kann es am Ende nicht aufhalten, das kann dann halt niemand. Aber sie richtet schon ziemlichen Schaden an.
Ja, ja, absolut. Also man kann das ganz offensichtlich, also Götter zumindest, können das ganz offensichtlich beeinflussen. Also es ist ziemlich irgendwie dehnbar, bis zu einem gewissen Grad auch manipulierbar. Wir hatten ja diesen Gedanken am Schluss auch, dass Jupiter da mit Juno spricht und ihr diverse Zugeständnisse macht und man sich mit Johnson auch gar nicht sicher sein kann, ob Jupiter da nicht auch noch andere Dinge hätte versprechen können und Zugeständnisse machen können an Juno.
Oder es vielleicht noch tun wird.
Oder es vielleicht noch tun wird, genau. Und das ist so diese Dimension und für die Menschen ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Also das war auch ein Thema, das wir hatten, jetzt vor allem in den letzten Büchern, dieses Element des Working With, wie das Line nennt. Also die Art und Weise der Götter und Göttinnen in der Aeneis zu handeln, auch schon in der Ilias zu handeln, dass sie eben die bestimmten Charakteranlagen von Charakteren, von Figuren für sich und ihre Zwecke einsetzen. Im Sinne von, man geht jetzt irgendwie nicht hin und lässt eine Person, zu denen das charakterlich gar nicht passt, etwas tun, sondern man sucht schon immer die sozusagen richtigen Akteure, Akteurinnen aus, um eine bestimmte Handlung zu setzen. Und das scheint irgendwie für das Fatum auch zu gelten. Also mit Blick auf Aeneas haben wir das eben auch gesagt, dass Aeneas schon auch von seiner charakterlichen Anlage, so wie wir ihn kennenlernen, genau die Figur ist, die diese Art von Entscheidungen treffen kann.
Ja.
Und das kann man gut finden oder kann man schlecht finden, aber es ist auf jeden Fall so.
Ja. Und das heißt nicht, dass er dann nicht darunter leidet. Im Gegenteil.
Ja.
Also Aeneas hat ja sogar eigentlich unüblich viel Einblick in das Fatum für einen Menschen. Sondern das liegt natürlich auch daran, dass seine Mutter eine Göttin ist und er diese ganzen Prophezeiungen bekommt. Aber eine andere Sache, die ja auch, also die Menschen mit dem Fatum verbindet, ist ja eigentlich nur ihr Tod. Weil Sua Vater, also das eigene Fatum, ist halt der Tod. Für die Menschen so, das steht auch fest, dass man irgendwann stirbt. Und das ist dann das Ende der Mühen, ne? Finis Laborum ist auch der Tod, so.
Ja, genau. Also das war auch nochmal sowas, was ich mir gedacht habe jetzt beim Nachdenken. In einem Text, der so obsessed ist mit dem Fatum und in dem aber gleichzeitig auch klar ist, in Bezug auf die Menschen heißt Fatum eigentlich immer nur das Ende ihrer Existenz oder ihrer irdischen Existenz zumindest. Das ist schon auch nochmal eine interessante Verbindung von Gedanken.
Ja, das ist also ein bisschen deprimierend. Das ist ja die Aeneis tatsächlich oft. ne, weil eben der Rahmen ist vorbestimmt, der Rahmen ist das Römische Reich sozusagen, also das Imperium unter Augustus und so weiter und so fort. Und die Konsequenzen müssen dann halt die Menschen ausbaden. Und irgendwie so wirklich Rettung gibt es auch nicht. Das haben wir auch verschiedentlich schon besprochen. Mhm. Was alles ins Elend führt, ne? Gastfreundschaft, eigentlich ein hohes Gut, führt ins Verderben. So bei Guido zum Beispiel, bei Oyanda und so weiter. Den Hilfsbedürftigen zu helfen, führt ins Verderben. Jemandem zu vertrauen, es führt auch ins Verderben.
Ja.
In diesem Gedicht. Also es ist schon alles relativ düster.
Auch jede Form von Kommunikation, ja. Ne? Das war ja auch diese Geschichte, ne? Dass es keine Art von zwischenmenschlicher Interaktion gibt, die wirklich dazu dient, Konflikte auszuräumen. In der Aeneas hatten wir auch mehrfach das Thema.
Ja, ja. Ja. Und bei Aeneas selbst ist es ja dann meistens sowieso immer erst zu spät, wenn er überhaupt mal seinen Mund aufkriegt. Das ist ja auch etwas, was Lyon sehr viel beobachtet. Und bei Perry in den Two Voices ist ja sozusagen der Trost so ein bisschen die Kunst. Also das geht dann auch auf dieses, ja, irgendwann wird es uns auch freuen, uns daran zu erinnern, Meminesse Juvabit, ne? Und es gibt ja auch, es wird ja auch im Gedicht selber mehrfach thematisiert. Also wenn zum Beispiel Dido Aeneas auffordert, jetzt doch mal zu erzählen, was ihn hergebracht hat, dann ist ihm das ja gar nicht so recht, dass er jetzt diesen Schmerz wieder erneuern muss. Ne? Renovare dolorem ist ja wirklich das Wort, was er da verwendet. Oder auch dieser Ausdruck, dass, ja, wenn die Liebe so groß ist, jetzt die ganzen Schicksalsschläge hier zu erkennen und so. Das heißt also, das schmerzt eher in die Erinnerung für die Leute, die das selber durchlebt haben. Aber andererseits will man es auch immer wieder hören. So, ne? Also Dido möchte das hören, wir möchten es auch hören. Was ist denn jetzt Aeneas passiert, bevor wir ihn getroffen haben in Buch 1 kurz vorm Ertrinken? Und es gibt dieses ganze Gedicht, was den Schmerz wieder aufrollt. So, ne?
Ja.
Und dann kommt wieder das Fatum rein, was ja sogar noch uns voraussagt, wie es endet. Ne? Also dieses Ganze mit dem, naja, die Narrative und da gibt es dann noch einen Twist und du hast den Twist niemals kommen sehen und bloß keine Spoiler, weil bloß nichts verraten vom Plot. Das ist ja bei antiken literarischen Werken komplett hinfällig, weil es ist der Mythos und du weißt, wie es endet. Aber du möchtest es trotzdem nochmal hören.
Ja, und da drin versteckt sich dann manchmal schon auch der Gedanke, dass wenn man die Sachen nochmal erzählt und wenn man sie sich irgendwie zu eigen macht, dass man daraus ja vielleicht nicht unbedingt irgendeine Form von Trost ziehen kann, also dieses Meminisse Juvabit, also dass die Erinnerung irgendwann Freude bereiten wird, das steht da glaube ich schon sehr in Frage, aber dass es die Notwendigkeit gibt, das immer wieder zu erzählen und damit für sich einen Umgang damit zu finden, das steckt schon auch in dem Text drinnen. Also wir haben da viel drüber gesprochen in den Büchern 2 und 3, die Aeneas ja selbst erzählt und wo es dann diese Momente gibt, wo er eben tatsächlich als epischer Erzähler mehr oder weniger auftritt und da Möglichkeiten der eigenen Gestaltung bekommt oder sich erarbeitet. Und das ist dann so ein kleiner Silberstreifen irgendwo, der uns dann irgendwie auch vor Augen führt, eben warum es auch notwendig ist, die Aeneis zu schreiben. Also das ist ja immer die Frage, wenn so ein Werk entsteht, warum es überhaupt geschrieben wird. Aber
ja, das ist ja am Ende, glaube ich, auch das, was Perry meint, dass eben auch die Dichtung dann für uns ein Trost ist, ne? Weil wir eben jetzt dieses großartige Werk sozusagen haben.
Genau.
Ja. Genau, und nochmal zurück zu dem Zugang der Menschen zum Fatum. Also wir hatten ja schon gesagt, die Menschen erfahren, wenn überhaupt, dann nur stückweise davon. Das ist auch etwas, was ich jetzt nochmal sehr viel mehr mitgenommen habe aus Buch 3, was ja auch immer so komplett hinten runterfällt, diese Irrfahrten. Ja, da fahren sie halt irgendwie von Ort zu Ort und irgendwie passiert immer dasselbe und dann fahren sie halt weiter so, ne? Das hatten wir auch in der Folge zu Buch 3 thematisiert. Aber das ist halt genau der Punkt. Und diese ganzen Fehlversuche und diese Fehlgründungen, die passieren halt, weil sie das Fatum falsch verstanden haben. Der Anchises interpretiert das falsch. Oder weil sie halt nicht alles wussten. Und dann laufen halt Dinge falsch, weil die Menschen eben nicht genau wissen, was der Plan ist. Außer vielleicht Cassandra. Aber das war ja auch nicht gut für sie.
Ja, so ist es, leider.
Und selbst wenn die Menschen meinen, das Fatum verstanden zu haben, so, jetzt wissen wir wirklich, wo wir hin müssen, ne? Dann gibt es immer noch Dinge, die sie nicht vorher wussten. Und das zeigt uns dieses Epos, gerade wenn man das ganze Epos nochmal so zusammenhängend liest und nicht nur die Bücher, die man halt so kennt, ne? Dann, also das ist mir jetzt diesmal auch nochmal viel mehr aufgefallen, wie oft dann doch was passiert, womit Aeneas so gar nicht gerechnet hat. Also nicht mal Aeneas, der ja relativ viel dann weiß, ne? Also zum Beispiel, dass Anchises da stirbt. Also ja, ist ein alter Mann und das ist jetzt, kommt jetzt nicht komplett aus dem Blauen heraus, aber das hat ihm niemand erzählt, ne? Auch dieser Zwischenstopp in Karthago, so wichtig der dann in jeder Hinsicht war und anscheinend auch vom Fatum so gewollt, das hat ihm auch niemand erzählt. Und dann gibt's ja auch, ne, Amata, die das Zeichen dann, die Prophezeiung dann in ihrem, versucht in ihrem Sinne auszulegen, ja, wo man genau jetzt auch so sagen kann, ja, also das, man sieht schon, wo sie da herkommt mit ihrem Gedanken, ne? Also es gibt schon auch Prophezeiungen, die man halt so auslegt, ne? Und dann ja noch in Buch 12 das Zeichen von Jotuna, was sie ja absichtlich falsch gestaltet, ne? Also das geht, ja, gibt's ja auch noch. Also wie sollen denn die Menschen überhaupt irgendwas verstehen vom Fatum? Das ist ja wirklich, wirklich wild eigentlich. Und dann müssen wir uns natürlich auch noch fragen, was ist denn unser Zugang zum Fatum? Also zum Fatum, wie das Gedicht das es präsentiert, also wir als die Lesenden. Und natürlich ist unser einziger Zugang zum Fatum das Gedicht selbst.
Ja, genau.
Na, hier kommt auch wieder ins Spiel eine Vates, das Wort für Dichter, Dichterin im Lateinischen, ist halt auch das Wort für Seher, Seherin. Also die Sibylle ist auch eine Vates.
Genau.
Das heißt, unser Zugang zum Fatum ist die Dichtung und der Text, den wir haben.
Ja, und damit haben wir natürlich auch jetzt keine vollständige Darstellung bekommen. Ich glaube, das ist irgendwie so die Konklusion, die man da ziehen muss. Da ist ein Mosaik von Dingen und von Perspektiven und so weiter, hatten wir ja auch besprochen, aber eben auch nicht das eindeutige, vollständige Bild. Genau.
Und eine Sache, die wir, glaube ich, auch vor allem in der ersten Hälfte der Aeneas besonders oft besprochen haben, aber was wir hier auch nochmal reinnehmen wollten, wenn jetzt die Narrative, die dir präsentiert wurde, wenn dir diese Narrative suggeriert, dass das Fatum dich auserwählt hat und dass du gewonnen hast, so wie zum Beispiel Sinon ja das den Trojanern erzählt mit dem Pferd und allem, dann solltest du vielleicht lieber skeptisch bleiben. Und das daraus folgt dann für uns, die wir lesen, wenn das, was wir aus der Aeneas herauslesen, ne, Imperium Sinefine und so weiter und so fort. Wir haben es bei der Unterwelt, bei der Römerschau und bei der Schildbeschreibung, glaube ich, auch gesagt. Wenn du das, was du aus der Aeneas mitnimmst, wenn du das unbedingt glauben möchtest, dann frag dich vielleicht noch mal, warum.
So, das Fatum haben wir abgehandelt. Haha. Und jetzt werfen wir doch mal einen Blick zurück auf die in der Tat sehr zahlreichen Frauenfiguren bei Vergil. Das war ja ein Thema, das wir auch dem Ganzen vorangestellt haben und das sich, glaube ich, bei unserem Gang durch diesen Text auch zeigen hat lassen, dass es da wirklich sehr viele, sehr interessante und vor allem sehr individuell ausgestaltete Frauenfiguren gibt. Also allen voran natürlich Dido, aber natürlich ebenso prominent Juno. Und Venus, ne, als Mutter von Aeneas. Und dann noch eine ganze Reihe von anderen. Creusa, Amata, Alecto, Sibylla, Juturna, Camilla, Lavinia. Und das sind immer noch nicht alle, aber das sind, denke ich, die, die am meisten Spotlight bekommen. Und ich habe mich dann als ersten Schritt gefragt, ob sowas wie ein einheitliches Fazit zu den Frauenfiguren bei Vergil gibt. Und ich bin dann zu keinem gekommen. Und ich glaube, das ist auch durchaus vielsagend. Also das sind einfach sehr individuelle Figuren, die auch ganz unterschiedlich zum Beispiel mit Blick auf ihre Rolle, die sie spielen und insbesondere ihre Rolle in einer Geschlechterordnung spielen, die nehmen sie sehr unterschiedlich wahr. Und sie sind deswegen natürlich auch im Wortsinn merkwürdig. Also man merkt sie sich sehr gut und man ist irgendwie sehr einprägsam, auch in ihren kurzen Auftritten. Das hatten wir jetzt vor allem gegen Ende. Ja, also Camilla spielt ja de facto nur in der zweiten Hälfte des 11. Buches wirklich eine tragende Rolle und trotzdem ist das ein sehr einprägsamer Auftritt und das gleiche gilt für Juturna im 12. Buch und die Sibylla im 6. Buch, also die sind alle sehr lokal beschränkt, aber wirken irgendwie darüber hinaus mit ihrem Eindruck und dass sie alle so individuell gestaltet sind, hindert natürlich auch nicht, dass es trotzdem Parallelen gibt zwischen ihnen, das haben wir ja auch gesehen, also vor allem zwischen Camilla und Dido war das ein großes Thema. Aber das ist so eine Sache, die man, glaube ich, da festhalten kann, dass das einfach ein großes Panorama an Figuren ist, die alle sehr unterschiedliche Funktionen für diesen Text haben und die sich durch diese Individualisierung sehr auszeichnen, was man von den männlichen Charakteren und Nebencharakteren dieses Textes nicht wirklich behaupten kann. Also zumindest von den allermeisten nicht.
Ja, das stimmt.
Ich habe mich da irgendwie zu der Generalisierung hinreißen lassen, dass die allesamt Variationen von Priamos sind. Die älteren Männer und die jüngeren Männer sind allesamt Variationen dieses Typus junger Mann. Mhm. Junger Mann im Krieg. Ist vielleicht ein bisschen unfair. So
ganz bisschen.
Besonders Oyanda gegenüber, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich glaube, so in der Tendenz ist es schon so, dass die männlichen Charaktere sind sehr viel eher austauschbar, als es die weiblichen Charaktere sind. Genau.
Ja, das finde ich wirklich faszinierend. Also das wusste ich natürlich auch irgendwie, weil also, ne, ich habe die Aeneis auch vorher schon mal gelesen, natürlich auch mehrfach tatsächlich, weil ich sie auch mal unterrichtet habe und so. Aber das ist mir jetzt auch tatsächlich bei diesem Durchgang nochmal so richtig aufgefallen, wie viele Frauen wie wichtig für diese Handlung sind und wie komplex und verschieden diese Figuren alle sind. Und ich weiß nicht mehr, wo ich es gesagt habe. Ich meine bei Camilla, dass ich es manchmal kaum glauben kann, dass das ein Mann vor 2000 Jahren geschrieben hat. Also beide dieser Fakten finde ich
ja, das stimmt,
manchmal komplett wahnsinnig, wenn ich mir angucke, wie die Frauen gestaltet sind in diesem Buch. Also das ist schon beeindruckend.
Ja, absolut. Und es wirkt sich auch, finde ich, auf die Frage der Lieblingsfigur aus. Das ist jetzt ein bisschen eine Tangente, aber die schließt sich hier dann irgendwie an. Weil ich dann auch wirklich sagen musste, es ist in meinem Fall, glaube ich, schon Dido, also mit jetzt nicht riesigem Vorsprung vor anderen Figuren, aber die hat jetzt für mich bei dem Lesen nochmal eine ganz neue Tiefe bekommen. Auch wenn ich sagen muss, dass das auch für Turnus vor allem in Buch 12 gilt. Es sind jetzt auch nicht die originellsten Wahlen, die ich da getroffen habe, aber es ändert nichts. Die sind einfach super gut.
Ja, auf jeden Fall. Also Dido ist natürlich einfach großartig zeichnend. Ja, also du hast ja die Frage ins Skript geschrieben und so eine Lieblingsfigur, und da musste ich scharf nachdenken. Und ich bin am Ende, glaube ich, wenn ich mich entscheiden müsste für eine Figur, dann wäre es die Sibylle. Tatsächlich. Weil das ist mir jetzt auch, als ich jetzt Buch 6 nochmal gelesen habe, wie die auch einfach keinen Müll von irgendeinem vollen Mann in ihrem Leben da akzeptiert. Das ist so jetzt, ja, reicht jetzt, weiter geht's.
Na, die ist schon auch echt ein Musterbeispiel für so vermeintliche Staffage, die dann aber in ihren kleinen Handlungen da so total ausgeformt ist als Charakter. Ja,
wie sie da diesen goldenen Zweig rauszieht in Charon, damit Schachmatt setzt. Ja, es ist einfach so gut.
Das ist eigentlich ein Highlight, ja. Also ein Highlight des gesamten Werkes eigentlich. Ja, absolut.
Gut, und ich habe natürlich auch so einen Softspot für Nisus oder Gyalus, weil wenn es eine queere Storyline gibt, dann mag ich den natürlich auch, wenn es in dem Fall leider kein gutes Ende nimmt. Aber okay, für die meisten nimmt es halt leider kein gutes Ende in diesem Buch.
Ja, genau. Also das gilt für die allermeisten Nebenfiguren, aber es gilt halt vor allem für die weiblichen Rollen in diesem Text. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und über eine müssen wir da, glaube ich, nochmal ein bisschen sprechen. Und das ist Lavinia, die irgendwie die odd one out ist. Also die passt da irgendwie nicht rein, insofern als sie halt nicht spricht, was ja alle anderen Figuren dieses Frauenfiguren des Textes auszeichnet, dass sie eben eine sehr ausgeprägte Stimme haben in dem Text und das ist eben genau das, was bei ihr nicht der Fall ist. Ja. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass das signifikant ist für sich genommen, also dass es jetzt nicht so ist, dass das eben die Regel wäre bei Vergil und dass eben gerade an die Abwesenheit von Lavinias Stimme etwas ist, über das man nachdenken muss. Aber das sich halt eben sehr schwer einordnen lässt. Einen Gedanken, den ich jetzt im Nachgang hatte, war, wir hatten ja im 12. Buch allerdings mit Bezug auf Juturna, die Assoziation mit dem Procne-Philomela-Mythos, also wo einer Frau die Zunge herausgeschnitten wird, damit sie nicht über ihr Schicksal sprechen kann. Mhm. Also so ein, das Thema von Silencing ist damit natürlich insbesondere im 12. Buch, wo ja auch der größte Auftritt von Lavinia ist, schon ein präsentes Thema, auch wenn es jetzt nicht mit ihr direkt verbunden wird, aber ist da.
Mhm.
Also ist ein Gedanke, ist jetzt keine Einordnung. Ich habe dann nochmal geschaut, was so in der aktuelleren Forschung zu Lavinia steht.
Also aktuell, diesmal wirklich aktuell und nicht wie sonst bei IdeologInnen in den letzten 60 Jahren, sondern eher in den letzten 2-3 Jahren.
Ich habe einen super spannenden Band der Zeitschrift Vergilius gefunden. Also es gibt eine eigene Zeitschrift, die sich dem Werk von Vergil widmet. Das sagt auch nochmal viel darüber aus, wie zentral dieser Autor ist. Und da gibt es von 2021 die Nummer 67, diese Zeitschrift ist komplett dem Thema Virgil and the Feminine gewidmet. Hm. Und nicht herausgegeben in dem Sinn, aber offensichtlich angeführt.
Kuratiert.
Kuratiert von Elena Giusti und Victoria Rimmel, die ich beide grundsätzlich sehr schätze für ihre Arbeiten und ihre Positionen. Und die schreiben in der Einführung zu diesem Band, dass Lavinia immer noch the most enigmatic character of the Aeneid ist. Mm. Also immer noch der rätselhafteste Charakter der Aeneis.
Ja.
Und die geben natürlich in diesem, eben wie gesagt, 3 Jahre alten Beitrag.
In den Shownotes natürlich, wie immer.
Genau, geben sie natürlich einen ganz guten, also nicht vollständigen, selbstverständlich, aber einen fachlich fundierten Überblick über die Literatur zu dem Thema. Und was man daraus gewinnen kann, ist auf jeden Fall, dass es immer noch keine zufriedenstellenden Antworten dazu gibt.
Ja.
Was ich sehr interessant gefunden habe, war, dass sie sich dann vor allem der Frage widmen, inwiefern die Interaktion mit Turnus im 12. Buch, inwiefern sich darin Gewalt ausdrückt, die ihr angetan wird. Also da ist insbesondere dieses Gleichnis mit dem Elfenbein, und da heißt es dann eben, dass das Elfenbein rot wird vom Purpur. Und dieses Rotwerden ist aber mit dem Verb violare, das zugegebenermaßen auch ja eben dunkelrot, purpurfarben werden, heißen kann, aber natürlich die primäre Assoziation ist verletzen.
Ja, zumal ja der Vergleich, das hatten wir auch in Buch 12 gesagt, ja, aus der Ilias kommt für eine Wunde von Menelaus.
Genau, das ist, kommt noch dazu. Genau,
genau. Und wir hatten da auch drüber gesprochen, dass das ja vielleicht Turnus Sichtweise sein kann und der jetzt sozusagen hier Lavinia vor irgendwie beschützen muss. Und
ja, genau.
Das war ja auch Amatas Sicht, dass hier dieser Fremde kommt und ihre Tochter stiehlt und wer weiß, was mit ihr anstellt und so.
Genau, und in diesem Violaderit, was dann natürlich auch in der Violentia Turni sich aufgreifen lässt und so, also für mich stellt sich die Frage nicht, ob das eine Assoziation mit Gewalt hat, das ist für mich eigentlich vollkommen klar im Text und das ist auch für Laien und für Fowler,
ja.
Fowler eben auch mit seinem Aufsatz, der sich ganz grundsätzlich mit dem Thema von Gewalt gegen Frauen beschäftigt, die lesen das auf jeden Fall, lesen diese Violare mit dieser Assoziation. Und was ich sehr interessant gefunden habe, ist, dass es offensichtlich tatsächlich eine Position gibt, nämlich die von Cairns, der dann meint, es bezieht sich wirklich nur auf die Farbe. Also es geht wirklich nur darum, dass sie hier rot wird, wo man sich denkt, okay, also man kann schon auch wirklich wegschauen wollen. Aber Cairns Lesart der Aeneis ist grundsätzlich eine sehr, wenn man das so einordnen will, pro-augusteische. Und dann scheint das irgendwie damit auch einherzugehen.
Ja, wir kommen gleich nochmal zu den. Ja, also ich meine, wir hatten ja auch schon mehrfach auch in den Folgen, die wir bisher gemacht haben, Punkte in der Sekundärliteratur, über die man einfach nur den Kopf schütteln kann.
Ja.
Gehört auch dazu. Nicht alles, was irgendwie von einem angesehenen Wissenschaftler veröffentlicht wurde, ist gut. Das ist einfach ein
so
Fakt.
Ist es. Ja, und nur der vollständige Teil, der zumindest zum Zeitpunkt, zu dem dieser Vergilius-Band erschienen ist 2021, der wohl rezenteste, also neueste Artikel zu Lavinia, explizit zu Lavinia, ist von Formicula. Und da ist es dann auch, wird dieses Violaverit auch mit Gewalt assoziiert, aber nur metaphorisch. Also der Artikel versucht so ein bisschen aufzuzeigen, wie da unterschiedliche intertextuelle Einflüsse in dieser Stelle zusammenkommen. Das ist das primäre Interesse des Textes. Aber ja, diese metaphorische Lesart ist natürlich dann auch wieder, wie Justy und Remel sagen, comfortably metaphorical. Also da will man sich auch irgendwie um eine, um die drastische Thematik der Szene ein bisschen herumschreiben.
Genau, und dass Lavinia irgendwie, also ihr passieren halt diese Dinge so, sie war eigentlich todesversprochen und muss jetzt Aeneas heiraten, weil das Fatum das so gesagt hat und sie sagt dazu gar nichts. Und dass das irgendeine Form von Gewalt ist, ja, würde ich auch so sehen. Und was sie jetzt davon hält und wie sie zu Turnus steht, das ist ja nicht klar. Und wie sie zu Aeneas steht, ist auch nicht klar. Gut, den hat sie auch noch nicht getroffen, also kann sie auch nicht wirklich eine Meinung haben. Und wie er da auftaucht, ist wahrscheinlich jetzt nicht so positiv für sie. Also das finde ich schon einen wichtigen Punkt. Ich würde das jetzt auch nicht einfach nur als Farbe lesen, definitiv nicht. Mhm. Und wir haben ja aber auch in Buch 12 dann darüber geredet, wie eben ihr grundsätzlicher Horror über die Gesamtsituation, die ja auch einfach nur Horror ist, durchaus durchkommt in dem, wie sie reagiert. Auch in ihrer Sprachlosigkeit. Und wir haben uns ja dann auch gefragt, okay, was könnte sie jetzt sagen, was das noch effektiver transportieren würde? Und da ist uns ja auch nicht wirklich was eingefallen, was aber trotzdem, also ich finde es immer noch unerklärlich und schade, warum sie nichts sagt. Also da werde ich mich, glaube ich, auch nie mit anfreunden können. Ist einfach so.
Ja, das verstehe ich voll. Es ist ein Gedanke, den ich dazu jetzt noch hatte, ist, dass es natürlich in der Szene geht es ja auch darum, dass eben Amata viele Dinge äußert, von denen man sich eigentlich erwarten würde, dass Lavinia das tut.
Ja, das sagt Lain ja auch, dass Amata sozusagen das vorwegnimmt und Lavinia sich mit ihren Tränen dann da anschließt. Ja.
Aber ich glaube, vielleicht kann man es irgendwie noch ein bisschen zufriedenstellender zusammenbringen, indem man sagt, indem das über zwei Figuren ausgedrückt wird, werden eben unterschiedliche Dimensionen der emotionalen Reaktion auf die Situation sichtbar. Das fände ich irgendwie keinen so schlechten Gedanken.
Ja, möglich. Aber ich hätte trotzdem gerne ihre Stimme gehört.
Ja, ich verstehe es.
Jedenfalls von Vergil. Und ne, wir haben es schon mehrfach angekündigt und irgendwann, definitiv nächstes Jahr, werden wir über Lavinia von Ursula K. Le Guin reden, wo genau das aufgegriffen wird. Ihre Sicht.
So viel an dieser Stelle zu den Frauenfiguren. Das ist natürlich nicht das Ende, im Sinne von, da muss man noch viel mehr darüber sagen, aber das wird ja hoffentlich passieren.
Das hoffen wir.
Es ist echt erstaunlich, dass es bis 2021 gebraucht hat, mindestens bis 2021, dass mal irgendwie so ein Schwerpunktband da herauskommt. Also, dass man über die vielen Jahrhunderte der Vergil-Forschung ignorieren konnte, wie zentral diese Frauenfiguren für den Text sind, ist irgendwie schon. Es ist eigentlich gar nicht überraschend, aber es ist trotzdem immer wieder überraschend. Ja,
nieder mit dem Patriarchat.
Dann haben wir noch einen anderen großen Block, den wir uns nochmal anschauen wollen. Das ist das Verhältnis zu Homer. Darum kommt man ja natürlich nicht herum. Und das hat jetzt in den letzten Vergil Deep Dive-Folgen jetzt nicht mehr so die große Rolle gespielt, aber es durchzieht natürlich eigentlich dann immer irgendwie das Buch und das stimmt auch gar nicht. Es hat schon auch eine große Rolle gespielt. Vielleicht nicht so die große Rolle wie in der ersten Hälfte, wo wir irgendwie sehr viel darüber gesprochen haben, wie der Text sich da von Homer abgrenzt. Und ich glaube, das ist irgendwie auch so ein bisschen der Punkt, den man jetzt am Ende angekommen machen muss. Man geht in den Text rein und man hat sehr viel das Gefühl, man muss, oder Vergil oder die Aeneis muss sich von Homer irgendwie distanzieren, weil es das große überschattende Vorbild ist, von dem man sowieso nicht loskommen wird, aber es trotzdem versuchen muss. Also es ist halt der Ausgangspunkt, literally.
Aber ja.
Und man hat irgendwie so bis zum sechsten Buch den Eindruck, das könnte irgendwie funktionieren. Und dann wird man in der zweiten Hälfte sehr unsanft daran erinnert, dass es offensichtlich nicht funktioniert. Also ich habe es dann auch nochmal überspitzt formuliert für mich, als wenn man irgendwie darüber spricht, was ist die erste Hälfte und was ist die zweite Hälfte, dann ist vielleicht die erste Hälfte auch die Flucht vor Homer und die zweite Hälfte ist die Rückkehr zu Homer oder die Erkenntnis, dass man da einfach nicht loskommt.
Ja, der Kleos-Gedanke ist halt doch nicht tot zu kriegen.
Ja, genau, das hat sich irgendwie durchgesetzt.
Also Kleos, der individuelle Ruhm im Krieg, nachdem die Helden wie Achill in der Ilias streben.
Genau. Also das war eine Sache, die wir viel gesehen haben, dass insbesondere Figuren wie Turnus oder Mezentius einfach sehr stark immer noch von diesen Gedanken angetrieben sind und dass auch Aeneas diesem Gedanken nicht komplett entkommen kann. Das war insbesondere im 12. Buch dann das Thema. Das heißt, das ist nicht ganz weg. Es ist natürlich trotzdem irgendwie die Zeit für diese Helden vorbei. Also das ist schon klar. Die haben alle kein gutes Schicksal und Aeneas als eine irgendwie neue Form von Held ist eben der, der aus all diesen Konflikten als Sieger hervorgeht, was auch immer das bedeutet.
Ja, und einer der wenigen anderen Überlebenden, nämlich Diomedes, sagt explizit, vergesst es, macht es ohne mich. Ich bin raus.
Und was tritt an die Stelle dieses Kleos-Gedankens, dieses Kämpfen um des individuellen Ruhms willen? Das eine, was an die Stelle offensichtlich tritt, ist Furor. Da haben wir ja viel drüber gesprochen. Also dieses kontrolllose Rasen. Auch sinnlose Rasen oder auf Selbstzweck beruhendes Rasen.
Ja, das haben wir zum Beispiel besonders in Buch 2 besprochen, wo wir ja sehen, wie Neoptolemus, also der Sohn von Achill, also auch etwas, was in der Ilias nicht vorkommt, am Ende Priamos niedermetzelt. Und damit ja eigentlich auch so ein bisschen das Ende der Ilias negiert, wo ja Priamos und Achill eigentlich so einen sehr bewegenden Moment teilen, wo sie eigentlich bonden, ne, über ihre Trauer. Bei Priamos über seinen Sohn Hektor und bei Achill über Patroklos. Und das ist halt Neoptolemus komplett egal.
Ja, genau so ist es. Also das ist irgendwie so das Signal, dass diese Zeit zu Ende ist. Und dann ist eben die Frage, okay, wie kann es dann weitergehen? Und darauf hat Aeneas ja schon eine Antwort, die zumindest oft gegeben wird, nämlich ist es die Pietas. Ne? So als neues, zugrunde liegendes Prinzip dieser Hauptfigur.
Die da gar nicht glücklich mit ist, ne?
Ja, genau. Und das hängt natürlich an der Tatsache, dass es gar nicht so einfach ist, diese Pietas zu leben. In einer Welt, in der man irgendwie gegen die Götter und gegen das Fatum Pius sein muss, aber auch gegenüber den Menschen, mit denen man interagiert. Und das sind dann genau diese Konflikte, die entstehen und die dann auch das Ende der Aeneis so entscheidend prägen.
Ja, und man muss eben weiterleben mit all den Traumata, die man dann mit sich rumschleppt. Ne? Also ganz am Anfang treffen wir ja Aeneas in diesem Schiffsbruch-ähnlichen Sturm, wo er sich wünscht, er wäre vor Troja gestorben, obwohl er ja eigentlich schon weiß, dass er jetzt hier nach Italien, also ich glaube, so ganz hat er noch nicht gerafft, wohin an dem Punkt, aber er weiß auf jeden Fall, dass er jetzt hier die Penaten retten und eine neue Stadt gründen muss. Und da hat er sowas von überhaupt gar keinen Bock drauf. Sondern wünscht sich eigentlich eben, ja, gestorben zu sein in Troja im Kampf für seine Heimat. Also eigentlich Kleos irgendwie noch zu erwerben auf dem Weg in den Untergang. Ja, und dann ist es tatsächlich für Aeneas offensichtlich wünschenswerter, für den Ruhm zu sterben und für seine Heimat zu sterben, als für sie zu leben. Weil Pietas das eben von ihm erfordert, dass er überlebt.
Und ich meine, wie so oft ist die Frage bei der Aeneis wahrscheinlich dann so beantwortet, dass sich das eben gar nicht wirklich sinnvoll trennen lässt. Also eine Sache, die wir sehr viel gesehen haben, ist, dass Dinge, die vermeintlich gegenwärtig sind, wie zum Beispiel römische Werte wie Virtus und so weiter, die werden natürlich abgeleitet aus Figuren wie Aeneas, aber natürlich auch aus den Latinern insgesamt, die so als die Basis da irgendwie dargestellt werden für diese sehr spezifische römische Virtus, aber gleichzeitig sind diese ganzen Latiner allesamt super homerische Heldenfiguren, die dann eine Verbindung zwischen dieser römischen Virtus-Vorstellung und diesen homerischen Werten herstellen. Und damit wird das Ganze natürlich dann irgendwie kompliziert. Also man kann nicht offensichtlich nicht das eine hinter sich zurücklassen, ohne das andere auch zu verlieren oder zu haben.
Und wir haben ja auch bei Homer selber, ist das nicht in der Odyssee, da trifft er doch in der Unterwelt oder an der Unterwelt Achill und so weiter, also Kleos ohne Ende, und hat es sich gelohnt für Achill? Nein.
Ja, genau.
Also dieses Ganze, okay, es ist so viel schöner und süßer und angenehmer für das Vaterland zu sterben, das ist ein Horazvers, aber ne, der Gedanke ist ja bekannt, das wird auch schon verkompliziert in der Antike. So, okay, dann hat man halt Kleos gewonnen und man hat sich immer richtig verhalten und am Ende ist man halt trotzdem tot. Ja, super.
Ja.
Was hat man jetzt von seinem Kleos?
Aber das ist eben das Ding, also dieses Thema mit, mit dem neuen Helden, das ist sicher eben die, unter Anführungszeichen, Kontrapunkt-Auseinandersetzung mit Homer bis zum gewissen Grad. Aber eben auch da dann die Erkenntnis, dass die Frage, was dieser neue Held ist und ob der überhaupt so neu ist, die wird dann am Ende nochmal neu aufgeworfen. Und was aber die Aeneis mit der Ilias und der Odyssee schon auch gemeinsam hat, sind so die großen Komplexe, wie viel ist ein Menschenleben wert und wie geht man mit Tod und Trauer um. Mm. Das sind so sehr klar verbindende Elemente, auf die jetzt auch nicht unbedingt ganz unterschiedliche Antworten gegeben werden, aber sie stehen unter sehr unterschiedlichen Vorzeichen. Mm. Also da wird irgendwie diese homerische Welt auch benutzt, um eben eine Geschichte über Rom erzählen zu können.
Mm.
Und was man natürlich sagen muss ist, wenn das Ganze in diesen sehr spezifischen römischen Kontext eingebettet wird und diese römischen Vorzeichen bekommt, dann ändert sich eine Sache ganz massiv, nämlich individuelle Entscheidungen werden plötzlich viel folgenreicher.
Mhm.
Also das, was das Individuum tut, hat jetzt nicht nur, also das Thema, was hat das Tun des Individuums für Konsequenzen für die Gemeinschaft, ist auch ein Thema, das für Homer wichtig ist natürlich.
Durchaus. Frag mal.
Aber es ist schon noch was anderes, ob ich jetzt sage, die Entscheidung, die ich jetzt treffe, ist für meine unmittelbare Lebensumgebung entscheidend oder ob ich sage, das, was ich jetzt tue, ist entscheidend für die Geschichte meines Volkes und für die Zukunft meines Volkes. Und das ist halt dann eine andere Dimension und es ist auch eine andere Dimension, wo der Text, glaube ich, an vielen Stellen die Frage stellt, ist das überhaupt etwas, das ein Individuum tragen kann.
Mhm.
Also wortwörtlich an manchen Stellen. Also am Ende der Schildbeschreibung haben wir diese Sache mit dem Aeneas lädt sich das Schicksal seines Volkes auf den Rücken und man fragt sich, kann er es tragen? Man weiß es nicht. Und das ist eben dann auch verknüpft mit diesem Exemplum-Gedanken, der dann vor allem in der zweiten Hälfte so wichtig wird. Ne? Das ist das beispielhafte Handeln eines Individuums, an dem man sich orientieren kann. Das ja auch Aeneas aufgreift, als er mit Ascanius interagiert, das einzige Mal und eben sagt, lerne von mir, Virtus und so weiter, aber das Glück von anderen.
Man fragt sich so ein bisschen, von wem er das Glück lernen soll, aber andere Geschichte.
Genau. Und das ist eben die Frage, kann ein Individuum als Exemplum für ein ganzes Volk fungieren? Das ist fraglich. Und wenn man es macht, dann hat man eben eine Figur wie Aeneas, die dann letztendlich hinter diese Exemplum-Funktion komplett zurücktritt und nur sehr schwer überhaupt als Person fassbar wird.
Ja. Und auch keine emotionale Bindung so wirklich zu irgendwem hat.
Genau.
Wie die Helden bei Homer das durchaus haben.
Ja, genau. Das ist was Vergil schon sehr, sehr anders macht dann als Homer. Also bei allen notwendigen Gemeinsamkeiten und so weiter, ist das eben die Erweiterung des Fokus auf die Geschichte Roms, auf die Geschichte dieses Volkes, ändert ganz was Grundlegendes damit, wie dann die Figuren und die Individuen in diesem Text fungieren. Und dieses Bewusstsein zeichnet diesen Text irgendwie aus. Und das finde ich aber schon eine große Errungenschaft und etwas, das einfach hochinteressant ist und ganz was Eigenes. Und deswegen ärgere ich mich dann immer so, also zum Glück werden die Leute immer weniger, aber es gibt sie immer noch, die dann sagen, warum sollte man Vergil lesen, wenn man Homer lesen kann? Im Sinne von, das ist ja dann nur das, was die Römer halt auch haben wollten und das von Homer ist aber das Originalgenie, siehe Romantik, bla bla bla.
Und dann hat Vergil halt schlecht abgeschrieben, ja.
Genau. Ach. Und das ist ja auch nur die Fortsetzungsgeschichte und so weiter und ja, also das ist ein grundsätzliches Problem, die Vorstellung davon, dass die ganze lateinische Literatur sozusagen ein matter Abklatsch der griechischen Literatur ist. Ein ganz eigenes Thema, über das wir auch nächstes Jahr sprechen werden.
Ja, ist auch ein bisschen überfällig, aber ja, werden wir dann mal tun. So, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Abstand zur Aufnahme von Folge 12 noch mal über das Ende reden und was jetzt die Aeneis eigentlich ist.
Mhm.
Wir haben ja schon festgehalten, dass das Ende eigentlich kein Ende ist, das man jetzt einfach so verstehen kann.
Mhm.
Und das verkompliziert auch alles eigentlich, wie immer bei Vergil, ne? Also Rom und die römische Identität und römische Geschichte, das ist halt kompliziert, ne? Und dann kann man da keine simple Geschichte draus machen und dann kann natürlich die Geschichte schlechthin darüber auch kein simples Ende haben. Das wäre ja also. Na, und wir hatten ja auch vor diesem Ende, dass so viel Diskussionen und auch nicht erst in den letzten Jahren hervorgerufen hat, so viele Bilder und Szenen in der Aeneis, die eben keine leichte Auflösung bieten. Ne? Wir hatten diese Labyrinthe, wir hatten diese Frage mit dem Klischee-Trojaner, den Camilla da tötet und so. Und diese ganzen Gleichnisse, die dann zwar irgendwie aus Homer kommen, aber wo dann doch was ganz Eigenes mitgemacht wird und was einen auch manchmal so ein bisschen ratlos zurücklässt. Und diese ganzen flüchtigen Bilder, die ja Perry auch sehr stark macht und auch Johnson und die ganzen Schatten, ne? Mein Lieblingswort bei Vergil ist ja die Umbrei, die Schatten. Das durchzieht ja das ganze Epos. Genauso wie uns auch das Fatum nie ganz klar ist. Also nichts in diesem Epos ist jemals wirklich irgendwie griffig. Und dann ist das irgendwie auch ein passendes Ende dafür.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist absolut folgerichtig, dass wir jetzt hier keine Auflösung bekommen, sondern eben ganz im Gegenteil die maximale Verdichtung aller möglichen Themen, die wir schon hatten. Und ich habe dann nochmal drüber nachgedacht, also eben mit Blick auf, was die Aeneis eigentlich ist. Und wir haben ja öfter mal die Parallele gezogen zwischen Junos Zorn und dem Zorn des Achilleus. Und dass es in beiden Texten so ist, dass diese Zornphase definiert quasi den Handlungsraum des Textes. Also die Ilias beginnt dort, wo Achilleus anfängt zu zürnen und endet dort, wo er sich mit Priamos versöhnt quasi. Und damit der Zorn endet und Juno und die Aeneis beginnt damit, dass Juno diesen Zornesausbruch hat. Damit steigen wir ein mit dem Gedanken und endet dann, als sie von Jupiter diese Zugeständnisse bekommt über die Zukunft der Trojaner. Und die Ilias ist ja, das haben wir auch ausführlich besprochen, trotz dieser Beschränkung der Handlung auf knapp 40 Tage und dieser diesem Fokus auf die Zorneshandlung, wenn man so nennen will, ist ja trotzdem eine Zusammenfassung des ganzen Trojanischen Krieges. Also das ist ja der große Kunstgriff des Textes, dass man das Gefühl hat, man hat den ganzen Trojanischen Krieg erlebt, auch wenn man nur diese paar Tage am Ende oder gegen Ende erlebt hat. Und das ist ein bisschen, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich habe die ganze römische Geschichte erlebt, wenn ich die Aeneis gelesen habe, das nicht. Aber man hat schon das Gefühl, dass der Grundgedanke derselbe ist, dass man sagt, man hat eine zeitlich begrenzte Handlung und man versucht anhand dieser zeitlich begrenzten Handlung möglichst viel abzubilden und miteinander in Beziehung zu bringen. Und das sind halt so Themen wie römische Herkunft, römische Gegenwart, römische Zukunft. All das ist in diesem Text versammelt. Römisches Selbstverständnis, aber natürlich auch ein Riesenthema, wo wir auch immer wieder zugeben mussten, dass wir uns da nicht so gut auskennen leider und was einfach eine Dimension ist, die den Text sicher noch mal interessanter macht, wenn man dieses Wissen hat. Römischer Ritus, der hier an allen möglichen Stellen eingebunden ist. Natürlich auch die Frage des Imperiums, Herrschaft, was das eben eigentlich heißt und wie man dazu kommt. Und natürlich auch große römische Wertbegriffe. Also es ist eine, so würde ich das versuchen zu beschreiben, es ist in dieser zeitlichen Beschränkung der Versuch einer Erforschung davon, was Rom irgendwie ist. Und gleichzeitig aber auch die Erkenntnis, dass man das natürlich nicht abschließend beantworten kann. Und so ist es halt voll mit kleinen Verweisen darauf, wie man, wo man Dinge erahnen kann und wo man dazu aufgefordert wird, das irgendwie weiterzudenken. Aber im vollen Umfang ist das natürlich nicht darstellbar. Und das schließt dann auch an das an, was wir vorhin über das Fatum gesagt haben und dass der Text uns eben diesen Zugang über das Fatum vermittelt und gleichzeitig vermittelt, das ist jetzt aber nicht das vollständige Bild. Das ist genau, würde sich da genau anschließen. Ja. Und es erklärt auch, wieso über Rom in diesem Text nur in Form der Zukunft und in Form der Vergangenheit gesprochen werden kann.
Ja, also, guter Punkt.
Man bekommt irgendwie die große Zukunft von Rom dargestellt und man bekommt die Vergangenheit von Rom dargestellt und man muss irgendwie versuchen, Rom tatsächlich irgendwie zwischen diesen beiden Dingen festzumachen. Mhm. Aber das macht der Text nicht selber, sondern das müssen wir machen.
Ja, wenn wir diesen Text lesen. Dann jeder selbst ableiten sich. Mhm.
Genau. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, dass, und das ist etwas, das wir wirklich sehr ausführlich immer wieder zum Thema hatten, dass diese ganze Erforschung, was Rom heißt und was Rom sein soll, dass das immer in Verbindung ist mit dem Gedanken, dass diese ganze Geschichte, dass diese ganze Bestimmung auf Kosten der Individuen geht, der Figuren geht, die hier zum Spielball dieser Geschichte werden oder werden müssen.
Mhm.
Und dass sich der Text quasi auch irgendwie an ihnen schuldig macht, in dem Sinne, dass er diese Geschichte nacherzählt.
Mhm.
Ja, ich glaube, es ist relativ safe zu sagen, dass wir nie aufhören werden, über dieses Ende zu diskutieren. Zum Glück auch. Aber, und das ist eben der Punkt, habt ihr auch gesagt in der letzten Deep Dive-Folge, es stellt ja niemand in Frage, dass das das intendierte, das absichtliche Ende der Aeneis ist. Und deswegen steht eine Sache zumindest nicht in Frage, nämlich, dass dieses Ende, die Tötung des Turnus durch Aeneas, das Ende ist und eben nicht diese Gründung von Rom, wie wir am Anfang vielleicht hätten uns irgendwie vorstellen wollen. Ich meine, es ist am Anfang klar, dass die Stadt, die da gegründet wird von Aeneas, dass das nicht Rom ist, aber haben wir auch darüber gesprochen, impliziert ist es natürlich trotzdem. Und das steht aber nicht am Ende dieses Textes, sondern eben der Tod eines Menschen. Und so kann man dann irgendwie sagen, das Proemium, das wir da am Anfang gelesen haben, hat uns genauso wie Aeneas auf eine Irrfahrt geschickt. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, da wo wir jetzt herausgekommen sind am Ende der Aeneis, ist genau dort, wo wir immer schon rauskommen sollten. Das ist kein Zufall. So wie das Fatum halt auch kein Zufall ist. Und genauso wie Aeneas müssen wir jetzt aber halt überlegen, was das jetzt für uns bedeutet und was wir jetzt damit machen. Dabei hilft uns, was wir über Roms Geschichte wissen, hilft uns dabei genauso wenig, wie Aeneas die Prophezeiungen geholfen haben, die er bekommen hat.
Ja.
Also insofern ist er schon der sehr passende Protagonist für diesen Text. Aber ich glaube, es ist schon wichtig und jetzt auch nicht komplett überraschend, wenn, also aus unserer Lesart des Textes, die wir im Deep Dive präsentiert haben, dass die Fragen, die der Text an uns stellt und die Aufgaben, die der Text uns stellt beim Lesen, dass die dann genauso zum Aeneis dazugehören, wie ihre Figuren und ihre Handlungsstränge und so weiter. Also die Beziehung, die der Text zu seinem Publikum aufbaut, ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der Beantwortung der Frage, was er eigentlich will.
Ja.
Glaube ich.
Ja, und wir haben ja auch schon verschiedentlich darüber geredet, dass diese vermeintlich klaren Aussagen, die wir geliefert bekommen, zum Beispiel in Buch 6 in der Römerschau und auch in Buch 8 in der Schildbeschreibung, was ja immer so die Passagen sind, die da gerne rausgegriffen werden. Ne, das ist Teil vom Fatum, aber eben nicht die ganze Geschichte und eben auch nicht klar. Ne? Also das hatten wir ja schon bei Buch 6 mit diesem Parcere subjectis et debellare superbos. Das klingt super gut, so als Auftrag, aber es ist halt auch nicht klar. Und das Ende ist ja genau die Probe aufs Exempel von diesem Spruch. Also schonst du jetzt die Untergebenen oder bekriegst du die Stolzen? Und was hat Priorität, wenn irgendwie beides zutrifft. Also er ist untergeben, aber er ist auch immer noch der stolze Gegner. Turnus. Ne? Und dadurch, dass sozusagen also die eine der zentralsten Passagen schlechthin des ganzen Gedichtes, dieser Auftrag an die Römer, da ist ja sogar an, ne? Der Römer ist ja angesprochen sogar in dem Vers, geht ja an Romane, tu Romane Memento. Wenn das am Ende so des gleichen Gedichtes, in dem dieser schöne Vers dann steht, schön in Anführungszeichen, wenn das da sofort in Frage gestellt wird, ja, dann ist eben, ne, dann muss man halt alles in Frage stellen, auch dieses vermeintlich, alles, was wir vielleicht denken, ah ja, wir wissen ja, was das Gedicht uns sagt. Ja, wissen wir halt nicht, genauso wie wir nicht wissen, was das Fatum uns sagt. So, ne? Also das hängt alles zusammen, ne, wie du schon dargestellt hast. Und in dieser ganzen Unklarheit müssen dann halt wir uns zurechtfinden und die Figuren ja auch, ne? Also das ist ja auch etwas, was wir schon verschiedentlich gesagt haben und ich meine auch in Buch 12, ja, das Fatum gibt den Rahmen vor, aber wie die Menschen sich dann verhalten mit ihrem Wissen, das sie halt haben und ihren Einstellungen und ihren Virtutes und ihren Pietas-Gedanken und was nicht noch alles. Wie sie sich dann verhalten in diesem Rahmen, den das Fatum vorgibt, das ändert dann eben doch etwas an unserem Urteil über diese Figuren.
Mhm.
Bei Dido und auch bei Aeneas und so weiter. Und wie dann diese Antwort ausfällt, wie wir das beurteilen, wie, was wir mit dem Ende machen, mit dem, wie Aeneas Turnus tötet, das ist dann eben am Ende auch eine individuelle Entscheidung.
Mhm.
Weil das dann unsere eigene Interpretation von dem Rahmen ist, den das Fatum beziehungsweise das Gedicht uns vorgibt. Und den Rest muss man dann selber rausfinden.
Ja, haben wir jetzt das Ende abschließend besprochen?
Nein.
Wahrscheinlich nicht.
Vergiss es. Dann könnten wir klassische Philologie dicht machen.
Ja, ja, genau. Nein, daran hängt sich unser ganzes Fach auf eigentlich. Und das ist auch was ich tatsächlich lernen musste, jetzt beim Lesen, sich auf diese Fragen einzulassen tatsächlich. Also so oft hat man liest diesen Text und man hat so oft dieses Gefühl, dass man auf Widersprüche stößt und wie kann man sie auflösen und dann irgendwann begreift man, oder so ist es mir jetzt gegangen, dass ich irgendwann verstanden habe, du musst lernen, diese Widersprüche zu ertragen und sie situativ jeweils aus der Situation heraus zu beantworten.
Mhm.
Und das ist was einem dieser Text beibringt. Ob das jetzt irgendwie das Projekt ist, glaube ich nicht, aber es ist... Das ist ein Effekt, den der Text hat, auf jeden Fall. Ja.
Eine Sache wollten wir noch mal kurz zusammenfassen, jetzt rückblickend zur Forschungsliteratur. Da hatten wir auch in der einleitenden Folge, meine ich, schon mal kurz vorgestellt, was das ist mit den Further Voices und den Two Voices und so weiter. Und jetzt, wo wir die Aeneas quasi noch mal durchgearbeitet haben, wollte ich da noch mal abschließend ein paar Worte zu sagen und es noch mal rekapitulieren. Da ist übrigens auch in der Einleitung von Tarrant, den Kommentar, den wir für Buch 12 genommen haben, auch eine ganz gute Zusammenfassung. Auch hier noch mal der Hinweis, Forschungsliteratur zu Aeneas wäre ein eigener Deep Dive, den wir nicht machen werden, weil meine Arme nerven. Aber genau, also noch mal kurz zur Rekapitulierung. Es gibt diese Two Voices von Perry. Also er sagt dann, dass es da zwei distinkte Stimmen gibt in der Aeneas. Das ist einmal die öffentliche, die Public Voice des Triumphes, und also Augustus und so. Und die private Stimme des Bedauerns. Und das war so der Anfang von diesen ganzen Voices-Sachen, die sich, glaube ich, nicht nur bei Vergil durch die ganze Forschung durchziehen. Mhm. Das gibt es ja doch bei Lucan auch und so. Ne?
Fractured Voice, ja, Fractured, genau. Voice bei Lucan, ja, ja.
Und dann, was wir ja auch sehr oft zitiert haben und was, glaube ich, wie kaum ein anderes Werk die Interpretation der Aeneas geprägt hat, sind die Further Voices von Line. Der eben untersucht, welche Strategien der Text da entwickelt. Und diese Further Voices sind eben etwas, die Dinge hinzufügen oder kommentieren oder in Frage stellen und eben hin und wieder auch mal unterwandern. Die epische Stimme, also die primäre Erzählstimme, das ist jetzt so frei paraphrasiert von Line. Was ich auch immer noch eher sehe als zwei distinkte Stimmen. Also, dass es eher ein Kommentar ist.
Und vor allem auch nicht nur Triumph und Bedauern. Ja, ja. Also, das ist irgendwie der entscheidende Gedanke. Also, dass es da diese Epic Voice gibt, die sozusagen diesen Zeitbezug aufbaut in irgendeiner Form, das ist irgendwie leichter zu identifizieren, aber was dann die Untertöne sind, das ist, glaube ich, eben differenzierter, und da ist Lion sicher auf dem genaueren Weg.
Ja. Ja. Und das sind eben auch diese ganzen Unklarheiten, die da ins Spiel kommen, die wir ja auch gerade versucht haben, nochmal nachzuzeichnen. Wir wollten auch nochmal was sagen zu diesen, ne, optimistische versus pessimistische Lesart, also die, was ja auch in der Forschungsliteratur einfach immer wieder erwähnt wird, obwohl es auch relativ schwer ist, glaube ich, Forschende zu finden, die tatsächlich das eine oder das andere machen. Also, ja,
außer Cairns offensichtlich.
Ja, außer Cairns. Aber das ist ja immer so, ne? Es gibt hier diese riesen Forschungsdebatte, wo zwei Seiten sich erbittert gegenüberstehen, und dann ist das am Ende doch nicht so. Aber naja. Also einerseits diese optimistische Lesart, wo es darum geht, dass Augustus die ewigen Mühen beendet hat und jetzt unter Augustus ist endlich alles gut und wunderbar und alles super. Und die pessimistische Lesart, die eben postuliert, dass die Aeneas aktiv die augusteische Herrschaft unterwandert und Vergil eigentlich dagegen war. So, und dass die Aeneas nicht einfach nur die Augustus verherrlicht, glaube ich, müssen wir jetzt nicht nochmal belegen, so, ne? Aber gerade diese Sache mit dem, okay, also es verherrlicht Augustus jetzt nicht nur, aber heißt es jetzt, dass Vergil Kritik äußert an Augustus? Das ist ja durchaus eine Frage, die man sich stellen kann. Mhm. Deswegen nochmal ein kurzer Recap, wie kam es überhaupt zu dieser Lesart? Weil das ist jetzt zum Beispiel nichts, was man bei Servius finden würde, tatsächlich. Ja, ja. Wir hatten ja schon darüber diskutiert, dass bei Servius durchaus es ein Kommentar wert ist, dieses Ende, wo er extra erklären muss, dass beides, das Zögern und das Töten von Turnus, Pietas ist. Und den Kommentar hätte er nicht geschrieben, wenn es nicht zumindest eine Nachfrage dazu hätte geben können. So, ne? Also was ist da jetzt los am Ende? Aber genau, das habe ich im Buch 12 auch gesagt. Aber jetzt noch mal zum historischen Kontext. Also ne, solche Forschungsmeinungen hängen ja auch immer an ihrer Zeit. Das ist einfach ein Fakt. Es ist ja auch klar, dass wenn die Weltsicht in eine bestimmte Richtung geht, dass dann man auch die Texte so liest. Mhm. Deswegen sind es ja auch Texte, die überleben, weil jede Generation ihre Dinge da drin sehen kann. Und nochmal nach Tarent und so weiter zurück in die Forschungsgeschichte. Ne, die Aeneis weist darauf hin, wie schwer die Mühen waren, das römische Volk zu gründen. Steht ja auch im Poemium. Und die Frage ist dann eben, ist diese Mühe, ist der Preis es wert? Das, was dann am Ende rauskommt, in dem Fall das Imperium. Und dass wir das jetzt seit circa Mitte des 20. Jahrhunderts kritischer sehen, ist jetzt aus historischen Gründen durchaus nachvollziehbar. Also warum das vor allem ab den 60ern so verstärkt aufgekommen ist, ist ja kein Zufall. Ne?
Ja.
Und eine Sache, die Tarent auch nochmal betont und die natürlich auch wichtig ist und die wir auch an verschiedenen anderen Stellen schon erwähnt haben, dass die Faschisten sehr große Fans von Augustus waren. Und das Faschismus kommt ja auch, ne? Es kommt ja von Fasces, also von diesen römischen Rutenbündeln, die vor den Amtsträgern hin und her hergetragen wurden. Fasces, Faschismus. Und wenn dann die gängige Assoziation ist, Aeneas ist Augustus, und die nächste Assoziation ist, die Faschisten fanden das gut, dann wird eben Vergil in diesem Lichte betrachtet, das stellt Tarent auch nochmal dar, zu einem Panegyriker von einer autokratischen Diktatur. Das ist natürlich nicht gut. So. Und wenn man dann Vergil sozusagen retten möchte, dann geht man halt suchen nach Belegen, dass Vergil in Wahrheit doch kein Panegyriker für Augustus war, sondern dagegen. Also ich überspitze jetzt ein bisschen, was Tarent schreibt, das ist differenzierter, aber ja. Und so erklärt sich dann eben auch, wie dieses, oh ja, aber eigentlich insgeheim hat Vergil nur Kritik geäußert an Augustus. Das war nur ganz subtil. Also, ne, das ist halt nachvollziehbar aus dem Zeitgeschehen. Und Tarent sieht es ambivalenter. Das ist wahrscheinlich ein Zeichen unserer Zeit, ne?
Ja.
Und wir haben ja auch schon mehrfach darüber geredet, dass so 1:1 Parallelsetzungen in jeder Hinsicht schwierig sind in der Aeneas. Also man kann nicht sagen, Aeneas ist Augustus. Man kann auch nicht sagen, Turnus ist Achill. Ne? Wie lange haben wir darüber geredet? Wer ist denn jetzt eigentlich der neue Achill, der vorhergesagt wurde vom Text selber? Und eigentlich sind sie alle irgendwie so ein bisschen Achill. Ne? Und Tarent sagt eben auch, diese ganzen Spannungsfelder, die da aufgemacht werden, diese ganzen Spannungen zwischen den ganzen Positionen und Dingen in dem Gedicht, und wie das von Vergil navigiert wird, das wird die Forschung, ja, weiter beschäftigen. Wahrscheinlich für immer, so nach dem Motto. Also, ne? Also ich glaube, heute würde niemand mehr sagen, die Aeneas verherrlicht Augustus' Herrschaft. Also niemand, den man ernst nehmen sollte. Und ich glaube aber auch, es würde niemand sagen, dass Vergil eigentlich ein super Kritiker von Augustus war und eigentlich dieses ganze Epos dazu da ist, um Augustus zu unterwandern. Das würde, glaube ich, auch niemand wirklich sagen.
Nein, eben. Und wir sagen es eben auch nicht. Und wir sind da auch Kinder unserer Zeit natürlich. Ja. Also das ist ja...
It's complicated.
Muss ich das, glaube ich, einfach eingestehen auch. Ja. Aber genauso wie die Zeiten sich ändern, wird sich dann eben auch die Lesart dieses Textes ändern. Das ist Philologie.
Ja, und in 50 oder 100 Jahren, wenn es da noch Leute gibt, die über Gedichte nachdenken, was ich sehr hoffe, aber natürlich nicht gegeben ist, wenn man sich die Welt heute so anschaut. Aber nun gut, wenn es die noch gibt, wir sind immer ein bisschen optimistisch, dann werden die Aeneas wieder ganz anders lesen als wir heute. Ja. Und deswegen überleben diese Texte. Und das ist was Gutes, auch wenn manche von diesen Interpretationen absolut scheußlich sind.
Genau, aber für jede Scheußliche gibt es auch eine spannende, augenöffnende, aus der man was lernen kann. So ist es.
Und jetzt als letzten Punkt zur Aeneas. müssen wir jetzt natürlich noch mein persönliches Fazit ziehen. Also wir haben so ein paar Sachen, haben wir schon angedeutet, was wir jetzt mitgenommen haben aus dieser doch sehr intensiven Lektüre. Also ich habe die Ines schon mal unterrichtet, aber das war nicht so intensiv. Ja, was ist die Ines jetzt für uns? Hat sich was geändert bei dir?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Sie ist mir noch näher ans Herz gewachsen. Mhm. Es haben sich jetzt irgendwie noch ein paar mehr Verse bei mir festgesetzt, was ja auch immer für mich wichtig ist, im Sinne von einzelne Verse zu haben, um dann bestimmte lateinische Grammatikregeln zu können.
Ist das nicht mein Gebiet?
Ja, auch.
Gut, es würde voraussetzen, dass ich Verse auswendig kann. Das kann ich natürlich nicht, vor allem nicht im Metrum. Also, ja, da treffen wir uns einfach in der Mitte.
Nein, aber im Ernst, ich habe viel darüber nachgedacht jetzt beim Lesen, was mich an der Ines eigentlich berührt. Es ist ja auch ein Text, der es einem wirklich nicht leicht macht, im Sinne von so, es gibt eben jetzt da wenige Momente, wo man sich denkt, ah, da kann man sich jetzt dran festhalten, weil es ist eigentlich immer, wenn irgendwas Schönes, irgendwas Nettes ist, klar ist, es ist irgendwie doomed, das zieht sich auf jeden Fall durch so. Ja. Aber ein paar Sachen habe ich ja oben schon gesagt, es ist ein faszinierendes Buch, vor allem deswegen, weil sie sich so wirklich schonungslos mit der Frage auseinandersetzt, was macht man eigentlich damit, dass man Römer oder Römerin ist? Ja. Was heißt das im Sinne von eben, wo kommt man her, was hat man für einen Auftrag, was hat man für eine Rolle und wie okay ist das eigentlich? Also das muss man sich irgendwie vor Augen führen, was das halt für eine komplette Ausnahmeerscheinung gewesen sein kann, muss, wie auch immer, irgendwie Teil dieses Imperiums zu sein und Teil dieses Staats- oder Staatengebildes zu sein, das sich da so unfasslich weit erstreckt. Und eine Sprache zu sprechen, die irgendwie Verkehrssprache ist für mehr oder weniger die gesamte bekannte Welt, das wirft natürlich Fragen auf. Und dass die Ines sich dieses Projekt vornimmt, zumindest diese Fragen aufzuzeigen und irgendwie klarzumachen, dass das alles nicht selbstverständlich ist, das ist schon echt bemerkenswert. Und eben auch all die Widersprüche aufzuzeigen, die dann da drinnen stecken. Und es heißt ja oft, dass die Ines ein Schlüsseltext ist, wie es ja bei so großen Kanon-Texten immer heißt, dass sie irgendwie Schlüsseltexte sind und ist bestimmt auch nicht ganz falsch in vielerlei Hinsicht. Aber ich glaube, es ist auch deswegen ein Schlüsseltext oder zumindest einer für mich, wenn es irgendwie darum geht, zu begreifen, wie groß die Überforderung mit Augustus und der augustischen Zeit gewesen sein muss. Also ich finde, das spricht massiv aus diesem Text. Einfach gar nicht zu wissen, wie ist das jetzt einzuordnen? Was kann man sich erwarten?
Vor allem mit dem Bürgerkrieg im unmittelbaren Hintergrund. Also das war ja kürzliche Vergangenheit bis immer noch Gegenwart für Vergil.
Ja, das ist so die eine Dimension. Und die andere Dimension ist einfach, dass es schon toll ist, wie der Text halt Komplexität einfach zum Thema macht. Ja. Und einfach sagt so, ja, du musst in jedem Moment und in jeder Szene alle möglichen Ebenen bedenken. Es ist schon echt eine coole Herausforderung, die einfach das Publikum auch wahnsinnig ernst nimmt. Das ist eine Sache, die mich an antiken Texten ganz grundsätzlich fasziniert. Gibt natürlich auch moderne Texte, die das tun, keine Frage. Ne? Aber es ist schon bei antiken Texten oft so, dass man so viele Ebenen irgendwie erst entdeckt, wenn man eben tatsächlich 5, 6 Mal über einen Text drübergegangen ist. Und die Ines hat das halt tatsächlich fast als Plot-Element. Mhm. Zumindest habe ich das beim jetzigen Lesen so wahrgenommen. Das fand ich auch sehr cool. Und was ich auch sagen muss, ist, dass ich jetzt Aeneas als Charakter bei diesem Mal Lesen deutlich besser mir erklären kann. Verstehen ist der falsche Ausdruck. Aber ich habe mich einfach gedanklich sehr viel mit der Frage der Individuen im Text beschäftigt beim Lesen. Und jetzt bis auf Dido und Turnus, wo das in der Forschung immer ein großes Thema ist, wie die als Charaktere gezeichnet sind, habe ich generell das Gefühl, dass so die Art und Weise, wie die Aeneas eben Charaktere und unterschiedliche Charaktere schafft und zeichnet, vielleicht noch ein bisschen underappreciated ist. Also zumindest ist das so mein Gefühl. Und Aeneas dann eben als diesen Charakter, der so zwischen irgendwie nicht fassbarer Exemplumfigur und dann irgendwie so über die Interaktionen mit den vielen Nebenfiguren halbwegs fassbar im Charakter. Schon faszinierend.
Ja.
Und eine Sache, über die wir auch natürlich viel gesprochen haben, vor allem bei der Unterweltszene, aber das gilt auch für viele andere Szenen in der Aeneis, ist einfach, wie Vergil der King of Vibes ist. Lustigerweise wird das immer Homer zugeschrieben, also dieses, dass es alles viel lebendiger sei und irgendwie viel sensorischer. Und das, genau, das stimmt ja auch, natürlich haben wir auch viel darüber gesprochen bei der Wilson-Besprechung. Aber ich finde, Vergil hat das genauso. Es wirkt halt auf Latein natürlich anders als auf Griechisch, weil Latein eine andere Sprache ist. Oh Wunder.
Ja, das ist so atmosphärisch beschrieben, gerade Buch 6. Also ich meine, da haben wir auch in Buch 6 in der Besprechung mehrfach drüber geredet, wie schön diese Verse sind. Also dann irgendwie auch mal schrecklich, weil es immer alles doomed ist und alles fürchterlich. Aber halt in dieser Fürchterlichkeit irgendwie trotzdem diese schönen Verse rauskommen, was ja dann wieder das ist, was Perry so stark macht mit dem, dass das eben dann der Verarbeitungsmechanismus ist.
Genau, genau. Und ein random Gedanke, den ich dann noch hatte, ist, wir alle wissen ja, es gibt bis heute immer wieder mehr oder weniger erfolgreiche Verfilmungen von Homer-Stoff. Und die Frage ist, die sich mir dann auch gedacht hat, warum ist das eigentlich bei der Aeneis nicht so? Also ich habe jetzt leider verabsäumt zu recherchieren, ob es filmische Adaptionen der Aeneis gibt. Ich würde mal fast vermuten, es gibt sie.
Irgendwas muss es da geben.
Aber auf jeden Fall nicht in der Breite und nicht in der Aktualität.
Nicht mit Brad Pitt in der Hauptrolle.
Nicht mit Brad Pitt in der Hauptrolle, genau. Und das ist schon ganz spannend, finde ich, weil es hat natürlich, glaube ich, auch was damit zu tun, dass wir, weil es ist ja illusorisch zu sagen, dass die Ilias weniger Zeitbezug hätte. Die ist genauso in ihren Entstehungszeitkontext eingebettet, nur den können wir halt viel schlechter rekonstruieren. Ja. Deswegen fühlt sich für uns die Ilias wie so ein abgelöstes Stück an. Ja. Das irgendwie kann man einfach, ist einfach eine Geschichte, die für sich steht. Und das ist natürlich bei der Aeneis ganz anders, weil da haben wir eine deutlich bessere Quellenlage darüber, wie die in ihren Zeitkontext reingehört, auch wenn wir natürlich nicht genau wissen, wie sie da reingehört, aber wir wissen um diesen Zeitkontext und wir wissen, dass der wichtig ist. Und das lässt sich halt dann wahrscheinlich bei einer Filmadaption nicht so gut transportieren, kann ich mir vorstellen. Obwohl es eigentlich, also jetzt rein von der Optik her, ein super attraktiver Stoff wäre, glaube
ich. Ja, genau, aber, da sollte es eine Serie zu geben. Netflix, mach mal.
Ja, wird vielleicht noch passieren, mal schauen.
Wer dann auch nur eine Staffel, kann Netflix dann auch machen, ohne es dann wieder zu geben.
Ja, stimmt. 12 Folgen. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, also die Handlungsbögen von den jeweiligen Büchern müssten sich in so einer Stunde jeweils, könnte man, glaube ich, ganz gut machen.
Ja, ich finde auch, das wäre total machbar.
Ja.
Ja, nee, also da kann ich mich eigentlich ziemlich anschließen natürlich. Also ich habe jetzt auch noch mal, also ich mochte die Aeneis schon davor, weil ich auch Vergil einfach mochte. Ich habe jetzt auch noch mal eine neue Appreciation sozusagen gewonnen dafür, wie komplex und wie gut und wie toll dieses Werk eigentlich ist und wie toll Vergils Latein ist. Also das wusste, vor allem Letzteres wusste ich schon vorher, aber das ist natürlich, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr findet man da drin, ne? Und dann ist es natürlich auch immer noch spannender. Eine Sache, die ich auch nicht nur hier gesagt habe und nicht nur deswegen, aber was ja auch der Grund war, warum wir das so gemacht haben, jedes Buch eine Folge und jedes Buch gleichberechtigt. Und da bin ich extrem froh, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Das passt natürlich auch zu unserem Ansatz hier bei Unklassisch. Und dadurch, dass wir wirklich uns Mühe gegeben haben, das zu machen, habe ich noch mal viel mehr verstanden, wie stark dieses Werk zusammenhängt. Das sollte jetzt keine schockierende Erkenntnis sein, so, ne? Aber dadurch, dass man eben so dran gewöhnt ist, hier ein Highlight und da mal ein paar Verse und da mal ein paar Verse zu lesen. Und ich meine, ich habe die Aeneis in Gänze mehrfach gelesen für irgendwelche Kurse, aber trotzdem irgendwie so 3 und 5 und 7 bis 12 bis auf die paar Highlights fallen dann trotzdem irgendwie mal so ein bisschen runter, weil es dann eben in der Besprechung im Gesamtdiskurs doch nicht so eine große Rolle spielt.
Ja.
Und wenn ihr die ganzen Folgen gehört habt, dann habt ihr das wahrscheinlich auch gemerkt, dass ja, hier in Buch 3 und das war ja in Buch 5 und das war ja in Buch 7, dass das immer eine Rolle spielt und dass keins dieser Bücher unwichtig ist. Und das nochmal bestätigt zu bekommen, fand ich sehr schön.
So. Ja, absolut. Absolut, ja.
Und diese ganzen Querverbindungen und auch diese Nebencharaktere, also jetzt nicht mehr so Leute wie Camilla, die einen großen Auftritt haben, sondern Mnestheus, die ständig auftauchen, ja, da liest man so drüber weg sonst. Also ich jedenfalls kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber diese ganzen Querverbindungen und Kontinuitäten, die man dann doch findet in diesem Wirrwarr des Fatums, das hat sich jetzt mir nochmal neu präsentiert. Wie komplex und verwoben dieses ganze Werk miteinander ist.
Ja, und die wachsen einem schon auch trotzdem ans Herz irgendwie, ne? Also wenn dann irgendwie Figuren wie Sergestus plötzlich sterben im 12. Buch und denkt sich so, ich hatte nicht wirklich viel mit dir zu tun gehabt, außer bei diesem Bootsrennen, aber es ist trotzdem schade, dass du das nicht bist. Gerade dadurch, dass die nicht so viel Zeit bekommen, lernt man es irgendwie zu schätzen, finde ich.
Ja, diese eine Verse im Buch 12, wo dann so mehrere von den bekannten Namen aus Buch 5 zum Beispiel auch dann einfach so dahingemetzelt werden. Und man sitzt so da und denkt sich, Manu.
Genau.
Genau, eine Randnotiz, die ich noch hatte, das ist eins meiner Lieblingszitate über die Aeneis und ich habe das nirgendwo untergebracht, deswegen muss ich es jetzt hier nochmal ein bisschen ohne weiteren Zusammenhang reinschmeißen. Das ist von O'Hara. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich das zitiert gelesen habe. Aber ich paraphrasiere das mal ein bisschen. Wenn die eigene Sicht der Aeneis inkompatibel ist mit dem überlieferten Text, dann ist klar, dass eins von beiden sich ändern muss. Es sollte wohl bedacht sein, welches von beiden das sein sollte.
Ist ein gutes Zitat, ja.
Ja. Finde ich immer wieder sehr richtig und sehr wahr. Und ja, den Text eben zu lesen, wie er ist und den Text hinzunehmen in seiner Gänze, wie er ist, ist ja das, was wir hier immer versuchen zu tun. Auch wir konnten natürlich nicht jeden Vers besprechen, aber wir haben unser Bestes getan.
Ja.
Und eine Idee, die ich noch hatte, die mich immer so ein bisschen deprimiert, aber die ich trotzdem noch mal sagen wollte, ist, die ganze Sache mit der Unfertigkeit des Gedichtes, das ist ja hier tatsächlich ein Fakt, weil wir diese Halbverse haben und wissen, das war nicht fertig. Also wir hatten es ja schon mehrfach, dass bei manchen anderen Werken auch gesagt wird, das war halt nicht fertig. Und dann kann man das als Ausrede verwenden, um alles Mögliche an so Inkonsistenzen wegzuerklären, weil war halt nicht fertig. Das würden wir natürlich nicht machen. Und bei anderen Werken, das hatten wir auch bei Lucan zum Beispiel besprochen, würde ich das auch in Zweifel ziehen, ob das jetzt überhaupt nicht fertig war. So, ne? Aber bei der Aeneis ist es nachweislich nicht fertig. Also ich würde auch sagen, die Aeneis ist nicht fertig, sonst würden da diese Halbverse nicht stehen. Und natürlich kann ich mich trotzdem des Gedankens nicht erwehren, mich zu fragen, was das gewesen wäre, wenn Vergilis fertig geschrieben hätte. Was da noch passiert wäre in diesem Text. Und es deprimiert mich ohne Ende, dass wir es nie wissen werden. Aber umso faszinierender finde ich es, dass dieses Werk unfertig ist und trotzdem so genial.
Ja, absolut. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Also, ich meine, es passt natürlich ganz wunderbar zu den Sachen, die wir jetzt schon gesagt haben, dass das Werk unfertig ist. Ne? Also, wir werden halt auch nie das ganze Ding kennen, weil es ist einfach nicht fertig.
Und bei welchem Werk passt es besser als bei der Aeneis, ja?
Ja, also, genau.
Das ist halt, ist traurig und ich hätte es gerne in fertig und ich hätte es gerne in einer Version, mit der Vergil dann der Legende nachher auch zufrieden gewesen wäre und was er nicht hätte verbrennen lassen wollen. Aus den Viten weiß man aber nicht, ob das stimmt, egal. Aber ja, es ist irgendwie dann auch passend, dass Vergil vielleicht auch nie zufrieden damit gewesen wäre. Und wir haben jetzt halt den Text, wie wir ihn haben, und wir haben sehr viel daraus gezogen, glaube ich.
Das haben wir auf jeden Fall unter Beweis gestellt, dass man da viel drüber reden kann.
Genau, und nochmal zurück zu dem Gespräch, was wir hatten mit dem Ende der Aeneis und was aus der Aeneis jetzt zu machen ist. Und auch nochmal ganz zurück an den Anfang, nämlich dieses Gespräch, was wir schon erwähnt hatten, was wir mal hatten über die Aeneis. Lange bevor es diesen Podcast gab, also ein Jahr vielleicht bevor es diesen Podcast gab, aber trotzdem bevor es diesen Podcast gab. Ich erinnere mich noch daran, wie wir auch über diese verschiedenen Forschungsmeinungen geredet haben und ist es jetzt pro-augusteisch oder anti-augusteisch und further voices oder however many voices und so weiter. Und wir dann auch meinten, naja, das ist halt, es ist Vergil, also ist beides wahr. Also es gibt eben diese augusteische Herrschaft, die da den Krieg jetzt, also der Bürgerkrieg ist jetzt erstmal vorbei und jetzt ist Augustus da. Und das sei jetzt erstmal dahingestellt, ob das gut oder schlecht ist, aber da ist jetzt erstmal das Fatum so passiert, so nach dem Motto. Und wenn wir das nicht aushalten, dass das nebeneinander existiert, also dass Augustus was Wichtiges getan hat für Rom und dass dieser Krieg jetzt vorbei ist und das für bestimmt auch eine große Erleichterung war, aber es eben auch jetzt nicht eindeutig alles gefeiert wird, weil nicht alles vielleicht den Preis wert ist, so nach dem Motto. Oder auf jeden Fall der Preis sehr hoch ist für alles, was da passiert. Und wenn wir das nicht aushalten, dass das in Vergils Text alles nebeneinander existiert, dann sind wir das Problem und nicht der Text. Also bei Vergil ist eben alles gleichzeitig wahr. Und das ist ja, glaube ich, was wir auch in diesem Deep Dive immer sehr stark gemacht haben. Und das kommt auch tatsächlich aus diesem Gespräch, das wir hatten, bevor es unklassisch gab. Dass bei Vergil immer mehrere Dinge gleichzeitig wahr sein können und das diesen Autor so faszinierend macht. Und so ein bisschen war dieser Deep Dive dann für mich auch die Frage, stimmt das wirklich? Also ist diese Ansicht, die ich da schon vor 2 Jahren irgendwie mal hatte, ist das wirklich so? Da muss man natürlich auch so ein bisschen, ne, Confirmation Bias und so weiter. Muss
ja,
auch,
immer
das
schwierig,
ist
immer schwierig.
Also ich persönlich fühle mich jetzt bestätigt in dieser Lesart. Kann man natürlich auch ganz anders sehen. Und wie gesagt, folgende Generationen werden es auch anders sehen. Das gehört dazu, das ist richtig so. Aber ja, dieses Nebeneinander, das man aushalten muss bei Vergil, ist das, was es für mich großartig macht.
Ja, man muss sich, glaube ich, auch irgendwie vor Augen führen, dass es auch gar nicht notwendigerweise dann auch zum Beispiel, also das ist dann noch eine Ebene, die dazu reinkommt, dass das auch mit Blick darauf, wie das Ganze für Augustus geklungen haben muss, dem ja zumindest Teile dieses Werkes vorgelesen wurden, dass das gar nicht notwendigerweise etwas ist, das ihn da herabgewürdigt hätte, also die Wahrheit darüber auszusprechen, dass es da auch Dinge gibt, die schwierig sind und die schwierig zu bewältigen sind. Also das ist ja etwas, dessen sich Augustus mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr bewusst war, dass was sich dann wiederum darin niederschlägt, dass er sehr große Anstrengungen auf sich nimmt, das auf der einen Seite anzusprechen und auf der anderen Seite zu überschreiben, zu überbauen und so weiter.
Ja, ja, ne, weil das war doch definitiv was, worüber wir geredet haben, dass wenn die Position ist, okay, es ist positiv gegenüber dem Herrscher eingestellt und deswegen darf kein einziger negativer Punkt da drin sein.
Ja, ja, genau.
Dass das doch der Irrglaube ist.
Genau. Zumal Augustus es ja auch schon gewohnt gewesen sein muss von den früheren Werken von Vergil, da jetzt nicht irgendwie eine Form von unkritischer und eindimensionaler Auseinandersetzung mit der römischen Gegenwart zu erleben.
Ja, die waren eben auch teilweise besser darin, Ambivalenzen auszuhalten als so manche Leute heutzutage, glaube ich.
Ja, möglicherweise, ja, genau. Aber dass Augustus und die Zeit da eine große Rolle spielt, das ist auf jeden Fall, denke ich, klar geworden. Und wenn die in Frage steht, ob es alles denn dem Preis wert war, dann steht natürlich auch in Frage, ob das, was man bekommen hat, auch wirklich das ist, was man haben wollte. Also ist es wirklich Augustus, den man haben will? Das ist schon auch eine Frage, die der Text stellt, auf jeden Fall.
Ja. Also wir hatten ja auch schon mehrfach die Sache mit dem, okay, es gibt Parallelen von Aeneas und Augustus, die den Preis zahlen für Rom. Mit den Opfern, die da gebracht werden. Aber wir hatten ja auch schon mehrfach den Punkt, dass Augustus auch ein bisschen in Ascanius drin ist. Und Ascanius ist ja noch so im Vergleich zu Aeneas noch jung und noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Und gerade sowas wie Glück soll er ja auch von jemand anders lernen und nicht von seinem Vater. Also da steht noch alles Mögliche eigentlich offen, wie Ascanius sich jetzt entwickelt, nachdem der Krieg vorbei ist.
Ja, absolut.
Und wenn man jetzt nicht Parallelen zwischen Augustus und Ascanius sieht, warum beginnen diese Namen alle mit A, Augustus und Ascanius, dann ist ja trotzdem die Frage, die wir auch in Buch 8 natürlich massiv thematisiert haben, als da der Geist von Marcellus auftaucht, dass Augustus jetzt das eine ist, aber es danach ja irgendwie weitergehen muss im Imperium Sine Fine und Augustus eben keinen Sohn hat.
Ja, genau, das ist natürlich ein Thema.
Das heißt, diese ganze glorreiche Herrschaft, die da teilweise natürlich abgebildet wird in der Aeneas, das kann man jetzt nicht leugnen, dass das da vorkommt. Es ist halt dann doch immer alles wackeliger und ambivalenter. Und das würde Augustus wahrscheinlich nicht mal leugnen.
Ja, ich glaube nämlich auch nicht. Ich meine, dann können wir den Bogen dann ganz zurückschlagen, ne, zur ersten Rede von Jupiter, wo von Imperium Sine Fine die Rede ist und wo wir schon beim Lesen des Textes uns die Frage gestellt haben, so heißt das dann notwendigerweise Römer? Oder heißt es einfach nur, dass Imperium etwas ist, das es immer geben wird? Aber halt möglicherweise nicht von Rom. Also das ist zumindest eine Option, die sich damit eröffnet.
Ah, erst war es Troja, dann war es Rom.
Genau.
Und wer weiß, was noch kommt. Oder habe ich jetzt sehr viele, sehr unschöne Gedanken über die Gegenwart, die ich nicht ausführen werde. Aber auf jeden Fall werden wir die Nies auch nochmal lesen.
Genau. Gibt noch genug Fragen, die man sich da stellen kann und bestimmt dann noch weitere Fragen, die man dort findet. Aber damit soll es, glaube ich, mit der Aeneis für dieses Jahr dann mal genug sein. Und wir schauen ins nächste Jahr. Denn auch nächstes Jahr machen wir einen Deep Dive. Haben wir schon angekündigt. Und es wird gehen um?
Die Oden von Horaz.
Ja, genau. Ein Herzensthema auch von uns beiden, glaube ich. Und was genau wir uns dabei gedacht haben, warum wir Horaz ausgesucht haben, das sagen wir euch dann natürlich in der ersten Folge dazu, die dann auch schon bald rauskommt. Nämlich am 14. Januar. Aber was wir auf jeden Fall ankündigen können, ist, dass wir das Format ein bisschen anpassen werden. Auf der einen Seite deswegen, weil wir nicht weiterhin 3 Stunden Folgen raushauen wollen jeden Monat, weil, wie gesagt, das hat uns ein bisschen an unsere Grenzen gebracht. Aber auch deswegen, weil uns da Wünsche erreicht haben, aufbauend auf anderen Folgen, die wir gemacht haben, wo es nämlich stärker um Text und Übersetzung ging. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir werden das in unserem Deep Dive zu Horaz aufgreifen und uns stärker darauf konzentrieren, den Text zu besprechen und darüber zu sprechen, wie man dann von diesem lateinischen Text zu einer Übersetzung oder vielleicht eher zu einem Verständnis kommt dieses Textes.
Also wir werden das jetzt nicht so machen, dass wir irgendwie inhaltlich über jede Ode mal kurz reden und dann einzelne Passagen genauer besprechen, sondern wir werden jede Folge, also jeden Monat, eine Ode nehmen. Da muss man natürlich auch stark auswählen, aber ist dann so. Eine Ode nehmen und die durchsprechen. So ein bisschen, wie wir die Cicero-Folge gemacht haben. So mit euch zusammen die Oden lesen. Weil das nämlich geht, ne? Horaz ist, ja, heißt ja immer, genau. Ist super schwer und so weiter. Ich finde Horaz auch schwer, sage ich ganz offen. Sagen wir in der ersten Folge noch mal ein bisschen mehr zu. Aber genau, wir möchten also mit euch zusammen 12 Oden von Horaz lesen.
Genau, in einer sehr subjektiven Auswahl natürlich. Aber wir haben uns natürlich bemüht, auch das ein bisschen repräsentativ zu machen. Horaz hat sehr, sehr unterschiedliche Themen, die er in seinen Oden bearbeitet. Und auch dazu sagen wir natürlich noch mehr bei der Einleitung. Und wir sprechen natürlich auch über den Inhalt der Oden, ist ja klar.
Ja, ja, es wird nicht nur nicht 12 Folgen sein, wie ich mich über ein Ablativ freue. Keine Sorge.
Auch wenn das viel Platz bekommen wird.
Oh Gott.
Nein, aber wir sprechen natürlich auch darüber, was das alles heißen soll. Was, muss man auch wirklich sagen, mit ein Grund dafür ist, finde ich, warum Horaz schwierig ist, weil das einfach oft einfach nicht so auf den ersten Blick klar ist, was das eigentlich heißen soll. Und es ist natürlich anders als jetzt die Aeneis, kein, oder die meisten Oden sind keine erzählenden Texte. Also man könnte da jetzt irgendwie gar nicht so viel inhaltlich an Plot erzählen oder sonst irgendetwas. Deswegen ist das jetzt wirklich eben eher ein genaues und auch langsames, bewusst langsames Lesen und Überlegen, wie Sachen zusammenhängen und zusammenwirken und was man daraus dann mitnimmt auf möglichst vielen Ebenen, die wir eben in der Zeit, die wir haben, da aufzeigen können.
Bisschen haben wir es ja auch schon in unserer 2. Folge überhaupt gemacht, wo wir auch was ist klassische Philologie, in der Folge haben wir auch eine Horaz-Ode als einen Beispieltext, an dem wir verschiedene Sachen durchexerzieren. Genau, und da wird natürlich auch einiges von wieder kommen, also die Kommentare und sowas. Porphyrio, der spätantike Kommentar.
Genau. Und wir werden auch da wieder ein bisschen über Augustus sprechen müssen, denn auch Horaz ist ja ein augusteischer Dichter. Also wir bleiben im hochkanonischen Bereich, aber auch da werden wir wieder einiges zu entdecken haben, denke ich, dass jedenfalls nicht zum breit kommunizierten Bild von Horaz dazu gehört.
Ja, also wir hoffen, es ist sozusagen ein guter Kompromiss zwischen einerseits dem Anspruch, unserem Anspruch an den Deep Dive wirklich tief reinzugehen in den Text und auch an die Wünsche, die wir gekriegt haben, eben mehr von diesen Folgen zu machen, wo eben so Stück für Stück der Text erschlossen wird. Was uns ja auch riesigen Spaß macht.
Ja.
Wir hoffen, ihr werdet auch Spaß daran haben.
Genau, wir geben uns jedenfalls große Mühe. Wir werden natürlich weiterhin die Folgen zu wechselnden Themen haben. Das ist ja klar, haben wir auch schon ein paar Sachen angekündigt, die euch im nächsten Jahr erwarten. Und es sind auch nicht die einzigen, es sind auch noch andere sehr spannende Sachen dabei, glauben wir.
Ja, die bleiben immer am letzten Dienstag des Monats. Also da könnt ihr euch wieder auf einen Mix aus Grammatikthemen, modernen Romanen und allen möglichen anderen Fragen, die das Fach und uns bewegen, freuen. Ja, da haben wir, hoffe ich, wieder eine gute Mischung hingekriegt aus verschiedenen Aspekten.
Genau. Danke, dass ihr uns dieses Jahr so ausdauernd zugehört habt. Wir hoffen natürlich, dass ihr daraus was mitgenommen habt und dass ihr auch Spaß hattet und dass ihr vielleicht die Anregung mitgenommen habt, euch mit einem oder mehreren Texten, die wir euch versucht haben darzustellen, auch selbst zu beschäftigen. Das würde uns sehr freuen.
Schreibt uns das gerne, schreibt uns immer gerne unklassisch@gmail.com. Wir freuen uns über jede E-Mail, die wir kriegen, und wir nehmen Feedback auch auf. Also wenn es Wünsche gibt, was ihr gerne mehr haben möchtet, schreibt uns das ruhig. Wir können natürlich nicht garantieren, dass wir alles umsetzen können, aber
wir geben uns Mühe.
Wir tun unser Bestes.
Danke dir, Jana, für dieses ergebnisreiche, sage ich jetzt einfach mal, ja.
Ja, danke dir.
Es war sehr schön, so viel Latein in meinem Leben zu haben. Ist immer schön. Und mit dir zu reden ist sowieso immer schön.
Ja, ich meine, deswegen machen wir auch diesen Podcast eben, weil wir keine Jobs mehr an der Uni haben und uns Latein zu sehr fehlen würde in unserem Leben, wenn wir nicht irgendein Outlet dafür hätten. Also das freut mich, freut uns außerordentlich, dass es Leute gerne hören.
Ja, so ist es. Und hoffentlich auch im Jahr 2025. Kommt gut rüber und wir freuen uns, wenn ihr uns weiter zuhört.
Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.